Heute zu Gast der Gründer des massiv wachsenden, Achtung, Generalüberholungsmarktplatzes Refurbed, Kilian Kaminski.
Das Spannende an unserem Marktplatzmodell ist natürlich, der Einstieg ist oftmals das Smartphone, was du am öftesten austauscht. Aber der zweite, dritte Kauf ist dann halt mal ein Laptop, ist dann mal ein Küchengerät, ist halt mal ein Staubsauger, was auch immer. Und das ist ja das, was das Marktplatzmodell so interessant macht, dass du halt eine viel breitere Selektion hast und dementsprechend dem Kunden auch nicht nur ein Produkt anbieten kannst, was er alle zwei, drei Jahre wieder kauft, sondern wirklich etwas anzubieten, was er alle paar Monate, alle halbe Jahr ein anderes Produktsegment auch kaufen kann.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem mal selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir also dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis. Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich dreimal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast.
Es ist ja in den letzten Wochen und Monaten ganz offensichtlich schwieriger geworden, sehr viel Kapital zu finden für sein Unternehmen und damit besonders schnell zu wachsen und besonders schnell diese berühmte 1 Milliarde Bewertungsschwelle oder diese Unicorn-Schwelle zu erreichen. Ja, das ist auch vielleicht gar nicht so wichtig, aber für uns sorgt es auch für ganz neue Komplexitäten, denn wir haben doch immer ganz gerne erzählt, Mensch, hier Unicorn-Founderin oder Founder, jedenfalls war das ja ein wichtiges Element oder ist es nach wie vor, aber es gibt einfach nur noch weniger von diesen potenziellen Gästinnen und Gästen. Jetzt haben wir vielleicht jemanden gefunden, der noch nicht ganz in diesem Unicorn-Bereich unterwegs ist, aber dessen Modell auf jeden Fall mal richtig gut in die aktuelle Zeit reinpasst, einfach auch, finde ich, sehr wünschenswert ist und Gott sei Dank auch sehr erfolgreich ist. Wir hatten das ja vor kurzem schon mal mit dem Mario Kohle von Endpal, auch so ein Modell, das besonders in die jetzige Zeit gut reinpasst und bei Kilian und Refurbed kann ich mir das auch ganz gut vorstellen. Der Kilian war früher bei Amazon tätig und hat dann mitbekommen, was eigentlich am Ende bei Amazon trotz allem falsch läuft, wie man die Welt besser machen kann und wie man vor allen Dingen damit auch noch Geld verdienen kann. Ich glaube, die beiden Dinge müssen schon auch irgendwie häufig zusammengehören. Und ja, die Idee zu Refurbed kann man sozusagen aus Amazon heraus, ist dann herausgegangen, hat das Modell dann aufgesetzt und mittlerweile auch große Gelder eingesammelt, noch nicht die Unicorn-Bewertung, auch ganz andere Investoren übrigens als die üblichen Silicon Valley-Superadressen, sondern bewusst Adressen, die halt auch daran arbeiten wollen, solche nachhaltigen Modelle nach vorne zu bringen. Worum es genau geht, wie er so schnell gewachsen ist, was er genau macht, wie das auch für jeden einzelnen Hörer attraktiv sein könnte. Ich habe mir sofort gedacht, okay, für unsere Firma müssten wir auf jeden Fall demnächst Refurbed einsetzen, weil wir können da ganz sinnvoll Geld sparen. In den Sinne direkt rein ins Gespräch mit Kilian Kaminski. Auf geht's!
Moin, dem Gründer, Kilian Kaminski. Hi.
Moin Philipp, freue mich sehr, hier zu sein.
Habe ich es gerade richtig beschrieben? So, ihr versucht schon so ein bisschen die Welt besser zu machen. Ist es ein Antrieb bei euch?
Ja, also unsere Mission als Gründer, aber auch als ganze Firma ist es halt wirklich, die Welt nachhaltiger zu machen und eigentlich den ganzen Konsum nachhaltiger zu machen. Und das machen wir zum Starten vor allem mit Elektronikprodukten, haben aber auch vor kurzem Refurbed Fashion, also sogar eine nachhaltige Modeschiene, gelauncht.
Und der Antrieb war eher wirklich wir versuchen die Welt besser zu machen? Oder war der Antrieb, wir sehen hier eine Business-Opportunity, eine Chance auf, sagen wir mal, reich zu werden?
Ich glaube, es ist ehrlich gesagt ein bisschen Mix gewesen. Also wir wollten keine NGO gründen, sondern wir wollten ein Unternehmen zu schaffen, was Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang bringen kann. Und mein Background war von Amazon, mein Mitgründer war bei McKinsey. Das heißt, wir kamen auch sehr aus dem Wirtschaftsgedanken.
Keine NGOs, diese beiden Firmen.
Ne? Nicht wirklich die Paradebeispiele dafür auf jeden Fall, glaube ich. Aber dadurch hatten wir die wirtschaftlichen Gedanken gehabt, wollten aber mit unserer Zeit und Energie etwas Sinnvolles stiften, dass wir unseren Beitrag für eine bessere Welt leisten. Und das war dann eigentlich so die Ursprungsidee, Refurb zu gründen.
Und du bist direkt von der Uni zu Amazon?
Genau, ich bin direkt nach der Uni, habe ich bei Amazon angefangen, habe dort im Marktplatzteam die größten Elektronikhändler in Europa onboardet und dann dort selbst das Refurbished-Programm für Europa für Amazon gelauncht. Das war so mein erster Kontaktpunkt mit den Produkten.
Die Firma heißt ja auch Refurbed. Ich habe das gerade mal so ein bisschen frei übersetzt, General überholt. Ist das ist der Name, ne? Also General überholt.
Ja, es ist kein sehr sexy Wort, General überholt. Aber theoretisch gesehen, der deutsche Begriff von Refurbished ist General überholt. Unsere Idee ist natürlich, dass sich eigentlich irgendwie der Begriff Refurbed definiert als Markenname. Das ist ja so das Königsdisziplin einer Marke und daran arbeiten wir auch sehr stark.
Aber schreib doch mal diese neue Kategorie, weil wenn man sich dann noch nicht tiefer mit beschäftigt hat, dann finde ich, checkt man es gar nicht so genau. Also ihr verkauft jetzt nicht gebraucht einfach weiter oder seid jetzt kein Ankauf und Verkauf, sondern es ist dann wirklich, ihr versucht eine neue Kategorie, wo Elektronik oder andere Produkte wirklich wieder auch instand gesetzt werden, fit gemacht werden, zertifiziert werden, dass sie geil sind, dass sie fit sind, dass man sie kaufen kann, fast wie neu eigentlich, nur dass sie halt nicht neu sind und schon benutzt wurden.
Genau, du triffst genau, ehrlich gesagt, den Nagel auf den Kopf. Das ist ein riesengroßes Problem, dass die meisten Leute kennen halt nur Gebrauchtware und Neuware. Und diese neue Zustandskategorie, die dazwischen liegt, dieses Refurbished, das kennen halt die wenigsten. Weil es hat nichts mit einem Gebrauchgerät zu tun. Ein Gebrauchgerät wäre jetzt, ich gebe dir mein Handy, habe das irgendwie auf Settings zurückgestellt, auf Werkstatteinstellungen zurückgestellt und gib's dir. Das ist ein Gebrauchtverkauf. Reparatur heißt auch vielleicht, ich gehe einmal ganz kurz und tausche irgendwie das Mikrofon aus. Hat auch nichts mit dem zu tun, was wir machen. Sondern Refurbishment bedeutet wirklich, dass es in bis zu 40 Schritten wieder aufbereitet wird. Das heißt, es wird Software wird zurückgesetzt, es wird eine zertifizierte Datenlöschung findet statt. Und dann wird jede einzelne Komponente, die nicht mehr funktioniert, ausgetauscht, dass am Ende des Prozesses es wirklich wieder wie neu aussieht und wie neu funktioniert. Und das macht halt einen viel größeren Aufwand, ist deshalb aber auch viel näher als ein Neuprodukt, als ein Gebrauchtprodukt. Und deshalb sagen wir auch immer, die Produkte sind eigentlich eher wie neu, nur besser, weil sie halt wie neu sind, aber nachhaltiger.
Mhm. Um wie viel sind sie so im Schnitt günstiger? Also wenn jetzt hier jemand zuhört, der dann sagt, okay, kaufe ich demnächst auch. Was spart man da jetzt bei einem, weiß ich nicht, iPhone oder sowas?
Bei uns sparst du bis zu 40%. Es kommt immer sehr auf die Generation an. Also die attraktivsten Angebote bei uns sind meistens so 2-3 Modelle nach dem aktuellen neuesten Produkt. Das heißt, wenn wir jetzt gerade das iPhone 14 vor kurzem gelauncht wurde, wirst du jetzt bei uns so am besten Angebot wahrscheinlich zum iPhone 11 finden, was so der aktuelle Topseller sein wird.
Okay. Und dann ist da eine Garantie drauf oder nicht?
Ja, mindestens ein Jahr Garantie gibt es bei uns. Wir haben aber auch einige Partner von uns, die machen auch 2 Jahre Garantie. Wir sind ja ein Online-Marktplatz.
Wollte ich sagen, das ist der nächste Punkt. Also ihr macht es nicht selber. Also das war auch für mich auch überraschend in der Vorbereitung, dass ihr jetzt nicht irgendwie da Handwerker habt, die das irgendwie alles machen oder Techniker, sondern ihr gebt einfach nur weiter. Am Ende seid ihr so ein bisschen wie Flixbus, ihr seid eine Plattform.
Genau, wir haben ein klassisches Marktplatz-Plattform-Business, haben wir auch bewusst gewählt. Es gibt super coole Firmen, die sich
damit beschäftigen. Busse. Es gibt also Firmen, die Busse fahren und ihr seid da und macht das Durchreichen.
Genau, wir machen die Koordination der Busse und wir machen in dem Fall die Koordination der Refurbished-Partner, die wir aber auswählen. Das heißt, bei uns kannst du nicht einfach als Reparaturshop, der irgendwie am Hauptbahnhof ist, weil die dürfen nicht mit uns zusammenarbeiten, sondern wir reden wirklich von professionellen Refurbishern, die tausende Geräte in der Woche aufbereiten, oftmals sehr spezialisiert, also zum Beispiel die machen nur Apple iPhones oder die machen nur Dell Laptops und wir aggregieren dann diese gesamten Partner in der jeweiligen Spezialisierung, also die Apple Handy Refurbisher, der Dell Laptop Refurbisher und die bringen wir alle gemeinsam auf die Plattform. Wir haben vor kurzem zum Beispiel auch eine eigene Kooperation jetzt mit AEG gemacht für Staubsauger. Kannst also bei uns auch schon einen Refurbished Staubsauger von AEG Refurbished kaufen.
Ah, okay. Und wie viele Produkte gehen da aktuell drüber bei euch?
Also wir haben,
im Monat, sagen wir mal?
Genau, wir haben insgesamt 18.000 Produkte auf der Plattform, also eine wirklich breite Auswahl von den Modellen her und verkaufen mittlerweile knapp über 100.000 Produkte im Monat.
Macht dein Jahresumsatz dieses Jahr von 100 Millionen?
Na, schon noch deutlich mehr.
Sag mal.
Als Außenumsatz. Mittlere dreistellige Millionensumme.
Also ist es ein GMV oder?
Ja, genau, GMV.
Ist dann 500?
Ja, ungefähr in der Richtung wird es wahrscheinlich dieses Jahr laufen, ja.
Also eine halbe Milliarde?
Ja.
Das ist schon echt ein Wort.
ja, wir sind sehr stolz darauf, dass wir das als Gesamtunternehmen gut hinbekommen haben. Und ich glaube, es ist ein wunderbares Beispiel.
Wie viel bleibt davon übrig? Also wenn man das so hört, ist wahrscheinlich jetzt kein Elektronik, ist ja generell kein margenstarkes Business, eures wahrscheinlich.
Ja, also es ist ungefähr um die 10% Marge ist da am Ende des Tages
also
zu holen.
Also im Umsatz sind dann so 50 Millionen oder sowas?
So in der Richtung sind wir, ja, genau. Also wir teilen die Zahlen nicht ganz genau mit, aber so ungefähr als Richtwert kannst du dich in der Richtung orientieren, ja.
Und wie viele Menschen machen das?
Also wie viele bei uns in der Firma sind? Also Refurbisher gibt es deutlich mehr. Wir sind insgesamt 270 Kollegen und Kolleginnen bei uns im Team. Haben aber eine Remote-First-Firma. Das heißt also, bei uns sitzt man in ganz Europa verteilt, obwohl unser Headquarter in Wien ist. Aber ca. 100 Kollegen und Kolleginnen sitzen halt in anderen Märkten, weil wir auch in 13 europäischen Märkten aktiv sind.
Okay. Also, klingt jetzt erstmal schon nach einem echt soliden Business. Wie 50 Millionen Innenumsatz und dann gehen Gehälter ab. Und wahrscheinlich Marketing. Ich meine, du müsstest erstmal diese Idee bekannt machen.
Genau, also ich meine, kennst du dich am besten mit Marketing? ja, genau. Also bei uns ist Marketing unsere größten Kosten, weil es natürlich nicht nur darum geht, das Produkt zu verkaufen, was Relevanz hat, aber es geht für uns auch sehr stark darum, eine Marke aufzubauen, was ich ja auch vorhin kurz gesagt habe, mit dass Refurb der Markenname eigentlich für die Kategorie werden soll, also das Tempo der Branche quasi. Und da ist es für uns natürlich nicht nur wichtig, Performance-Marketing zu betreiben, sondern auch wirklich Brand-Marketing zu betreiben. Das heißt, wir haben auch vor kurzem TV-Werbung gemacht, machen wir jetzt auch wieder mit der ProSieben-Gruppe. Das heißt, in den nächsten Wochen wirst du vielleicht auch mal, falls du noch Fernsehen guckst, da mal was von uns sehen.
Okay. Lass uns mal einmal verstehen. Das heißt, ihr seht die Geräte eigentlich nie. Irgendwie, ich komme jetzt auf eine Webseite und sage, okay, das iPhone hole ich mir jetzt hier bei euch. Dann wird das von irgendwem zugeschickt. Den ihr kennt, aber ihr habt also nie ein Gerät in der Hand. Und wenn ich irgendwie ein iPhone abgeben möchte, dann schicke ich es auch direkt an einen, den ich über eure Plattform kennenlerne, den ihr aber auch nicht kennt. Also so Hardware oder ein Lager habt ihr zum Beispiel gar nicht.
Genau, also es ist ein sehr Asset-Light-Geschäft, wir haben also kein eigenes Lager, um irgendwie Ware zu haben. Ich glaube, was ganz wichtig ist zu verstehen, wir sehen zwar nicht die Ware tagtäglich, weil wir nicht in den Lagern unserer Partner quasi Leute sitzen haben, aber die Verifikation unserer Partner ist ein großes Anliegen für uns. Das heißt also, wir lassen nicht jeden über uns verkaufen, sondern jeder unserer Partner muss sich bei uns bewerben, läuft durch einen Verifikationsprozess, wo wir testen, wo kommt die Ware her, ist es echte Ware und keine Grauware? Was sind die Qualitätsstandards, die Sie in der Prüfung verwenden? Welche Softwares nutzen Sie? Welche Garantie geben Sie? Welchen Kundenservice können Sie leisten, damit wir halt auch wirklich nur hochqualitative Partner bekommen und jetzt nicht irgendeinen schlechten Shop, wo der Kunde schlechte Erfahrung hat, weil das ist ja unsere Aufgabe als Marktplatz, diese Verifizierung unserer Partner zu machen und eine gute Erfahrung unserem Kunden zu bieten.
Und du hast in deinem Job vorher bei Amazon gesehen, dass Amazon das ja auch macht. Also man kann auch da ja Refurbed kaufen, aber die machen das so lieblos und so wenig im Vordergrund, dass man das erstmal da gar nicht findet und die wenigsten wissen das überhaupt. Und dann dachte ich, okay, das kann doch nicht wahr sein. Dann gehe ich jetzt selber in die Nische rein und mache was Eigenes dafür.
Ja, also erstmal finde ich super, dass du direkt gesagt hast, Amazon macht auch Refurbed. Also das hat schon geklappt mit dem Brandnamen, das heißt, der Kategoriename ist super. Ja. Genau, also ich habe es bei Amazon aufgebaut für Europa und habe aber relativ schnell gemerkt, Amazon möchte es eigentlich gar nicht groß machen, weil Amazon verdient mehr Geld mit Neuware als mit Refurbished-Ware. Der Fokus auch für Amazon liegt einfach auf der Neuware in der ganzen Produktpräsentation und wie man alles halt aufgesetzt hat. Das heißt, eigentlich war die Idee von Amazon, dass die Kunden, die proaktiv danach suchen, also es eingeben, dass sie es finden können, damit sie nicht extern irgendwo anders einkaufen. Aber man möchte jetzt keinem Kunden, der bereit ist, das, sagen wir mal, iPhone 13 neu zu kaufen, dass man dem die Info gibt, hey, kaufst doch lieber refurbished, weil du tust was Gutes oder du sparst Geld, ausgrund des wirtschaftlichen Gedankens. Und das war natürlich für mich sehr deprimiert als Verantwortlicher fürs Programm, dass man selber gar nicht groß machen wollte, obwohl ich da viel Potenzial drin gesehen habe. Und das hat dann ausgelöst, dass ich gesagt habe, hey, wenn es Amazon nicht richtig macht, dann muss man es wohl selber machen. Und so haben wir dann 2017 Refurb gegründet.
Wen gibt es denn noch in dem Markt? Es gibt ja durchaus ein paar Namen, die ich da sozusagen mit diesem gesamten Markt verbinde. Es gibt so aus der ganz frühen Internetzeit irgendwie Rebuy zum Beispiel. Da hat mal der Kollege gemacht, der jetzt irgendwie die Tier-Scooter macht. Da ist da, glaube ich, mit angefangen. Der Lawrence Leuschner. Daher kenne ich das ein bisschen. Aber es gibt irgendwie Grover, hat mir vor kurzem auch der Kollege von ProSieben, der Rainer Bourgeon. Da sind die, glaube ich, auch größer investiert. Also sortieren wir so ein bisschen den Markt. Amazon selber hast du auch gerade. Dann gibt es wahrscheinlich noch eBay irgendwie, die da unterwegs sind. Wer ist da noch alles dabei?
Ja, also es gibt eigentlich sozusagen drei Bereiche, die man bezeichnen kann in dem Markt. Das ist einmal die Refurbisher selber, also das angesprochen wie den Rebuy, die machen es auch selber. Die sind sehr breit aufgestellt.
Also tiefere Wertschöpfungskette.
Genau, die wirklich auch das Refurbishment machen und Rebuy ist halt ein sehr breit aufgestellter Refurbisher. Das heißt, sie machen nicht nur irgendwie einen kleinen Bereich, sondern die machen ja auch Konsolen, Smartphones, Notebooks, aber selbst Bücher und Medien sind ja auch dafür bekannt. Dann hast du aber auch andere Refurbisher, die halt, As Good As New zum Beispiel aus Berlin ist auch ein Name, der sehr stark nur Apple-Geräte macht, auch ein Partner von uns ist. Das heißt, die Händler an sich. Dann hast du die generalistischen Marktplätze, also ein eBay, ein Amazon, dort kannst du es auch kaufen, neben halt der Selektion von anderen Neuware oder von auch Gebrauchtware bei eBay ist natürlich sehr stark. Und dann hast du refurbished-spezialisierte Marktplätze. Also als Beispiel ein Backmarket, das ist eine französische Firma, sehr groß, ist die größte europäische Firma in dem Bereich.
Also darüber ist Unicorn, muss wohl ein Monsterunternehmen sein. Also genau. Hört man immer wieder Backmarket, dass es da gerade richtig abgeht.
Ja, also wir sind größer als Backmarket in den meisten europäischen Ländern, wo wir aktiv sind. Also sind wir besser als sie. In Frankreich, was ihr Kernmarkt ist, sind sie riesengroß und auch in den USA aktiv. Wir haben es aber geschafft, in Europa deutlich effektiver zu sein als sie, weil sie haben sehr tiefere Taschen als wir, vom Funding-Perspektive hier, aber wir haben bisher ein sehr...
Wie ist das schon reingeflossen in Backmarket?
Deutlich über 350, 400 Millionen. Ich glaube, die letzte Runde war allein schon 300 Millionen, also um die 400, 450 Millionen Euro. Und wir sind einfach viel effizienter und besser. Selbst wenn sie das 4-5-fache in den Markt setzen, schaffen wir es trotzdem, einen größeren Marktanteil zu generieren.
Grover?
Grover ist die verleihen Geräte, also ist ja ein Fokus auf Leasing, Leasing-Mietmodell, was die eigentlich quasi fahren, und konzentrieren sich aber primär auf Neuware. Das heißt, wir sehen sie jetzt nicht als direkten Konkurrenten, sondern eher als indirekten Konkurrenten für uns, da sie natürlich auch die Kunden abgreifen, die vielleicht mit uns zusammenarbeiten würden, aber nicht sich auf das Thema Refurbishment, Secondhand oder halt nachhaltigkeitsfokussiert betrachten, sondern halt eher die Leihmodelle machen, dass du Geräte für kürzere Zeitpunkte nutzen kannst und dementsprechend mieten kannst.
Das heißt, wir haben jetzt den Markt einmal sauber abgewandert, jetzt haben wir die größten Namen einmal gedroppt?
Genau, also das sind eigentlich die wichtigsten Player im Markt, die sich halt in dem Feld bewegen. Natürlich, für uns ist ja auch ganz klar ein Mediamarkt Saturn oder ein Apple selbst auch in einer gewissen Art und Weise ein indirekter Konkurrent.
Klar, weil wenn man ein Handy kaufen will, dann
irgendwo kaufst du halt.
Tritt man gegen alle an, ne?
Genau, oder ein eBay-Kleinanzeigen, wenn du privat verkaufst. Aber wir versuchen halt mit unserem Businessmodell, was wir haben, nämlich dem günstigeren Preis, der Sicherheit, der Garantie und der Nachhaltigkeit, eigentlich die Vorteile von den einzelnen Anbietern im Markt. Irgendwie die Garantie gibt es beim Neuprodukt, die hast du aber halt beim eBay-Kleinanzeigen Plattform nicht, ne? Du hast aber dann irgendwie den günstigeren Preis, den du bei Neugeräten halt nicht hast. Bei uns kriegst du den halt. Und die Nachhaltigkeitsaspekte, den hast du halt, wenn dann auch nur bei gebraucht oder halt Secondhand oder Refurbished wie bei uns. Und diese ganzen Vorteile versuchen wir zu kombinieren, damit es eigentlich für den Kunden die beste Value Proposition ist.
Ist das irgendwie das, was man so als Circular Economy beschreibt, also diese Kreislaufwirtschaft? Würdet ihr sagen, dass das irgendwie das ist, was ihr macht?
Ja, absolut. Also wir sind, glaube ich, theoretisch ein Paradebeispiel für Kreislaufwirtschaft, weil wir zum einen den Kunden anbieten, dass sie Produkte kaufen können, die schon produziert wurden. Das heißt, die im Kreislauf bleiben. Wir verlängern die Lebenszyklen der Produkte. Aber gleichzeitig ermöglichen wir es auch dir als Privatperson oder auch Unternehmen, dass sie ihre Altgeräte wieder über uns in den Kreislauf bringen können. Weil eines der großen Probleme ist, allein in Deutschland sind über 200 Millionen Smartphones in den Schubladen der Leute, haben sehr viele wertvolle Ressourcen und Rohstoffe in den Geräten. Und wir versuchen halt auch, diesen Kreis zu schließen und nicht nur den Ankauf zu ermöglichen, sondern auch den Verkauf zu ermöglichen und dann wirklich zirkular zu sein als Firma.
Ist nicht bei, sagen wir mal, Elektronikprodukten oder bei Handys das Hauptproblem gar nicht so sehr die Hardware? Die ist ja echt immer noch ganz gut in Schuss und kann man auch lange nutzen. Und dann macht man halt einen neuen Akku rein und sowas, dann geht's auch wieder. Also stelle ich mir so vor, dass das Hauptthema bei so einem Refurbisher ist dann wahrscheinlich ein Akku auswechseln oder irgendwie ein Screen oder so. Aber die Software ist ja dann irgendwann nicht mehr gut genug und dann hat man das Problem, dass man irgendwie als Käufer so eines neuen oder refurbished Handys dann einfach nicht mehr mitspielen kann, weil einfach alle Apps irgendwie nicht mehr funktionieren aufgrund der Software-Einschränkungen.
Ja, also gebe ich dir recht. Ich meine, ich weiß nicht, ob du auch mal ein Gerät selbst versucht hast zu reparieren. Ist deutlich komplizierter, als man denkt.
Habe ich nicht probiert, ne.
Ja, also ich könnte selbst, also ich habe eine Firma, die sich damit beschäftigt, mit dem Refurbishment oder zumindest als Plattform. Ich könnte selber die neuesten iPhone-Generationen nicht reparieren, weil die so komplex gebaut sind und von den Herstellern bewusst so gebaut sind, dass du ja nicht als Privatperson reparieren kannst. Grundsätzlich ist es so, dass du den Lebenszyklus des Gerätes sehr stark für die Software geleitet wird. Also wie du richtig sagst, halt, wir können jetzt kein iPhone 5 mehr verkaufen oder iPhone 6 mehr verkaufen, weil die Apple-Software nicht mehr diese Gerätegeneration supportet. Das heißt, ich kann jetzt meinetwegen keine WhatsApp mehr benutzen. Und wenn ich jetzt in meiner Kommunikation mit Freunden Klar. WhatsApp nutze, dann ist das Gerät für mich nutzlos geworden. Ja, ja. Das heißt, im Durchschnitt sind es ungefähr 5 Jahre, 6 Jahre, so wie lange ein Gerät genutzt werden kann. Und der Durchschnitt eines Deutschen nutzt aber sein Smartphone nur 1,8 Jahre, dann tauscht er es aus mit einem neuen.
Also es bleibt noch ungefähr 3 Jahre übrig.
Das heißt, wir schaffen es zumindest zu verdreifachen, den Lebenszyklus eines Gerätes. Und natürlich ist aber auch unser Ansatz, dass wir auch auf politischer Ebene versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Also ich bin selber auch Teil eines Expertenkonsortiums der Europäischen Kommission zum Thema Kreislaufwirtschaft im Elektronikbereich. Und da sprechen wir genau das Thema an, dass wir halt, wenn wir die Software-Updates verlängern könnten, dann würden diese Produkte ja noch länger, dann könnten wir vielleicht auch 10 Jahre das Gerät irgendwann nutzen, indem man halt, wie du sagst, einzelne Komponenten austauscht. Bei uns sind es im Durchschnitt nur 2 Komponenten, die ausgetauscht werden beim Refurbishment-Prozess.
Welche sind das?
Also beispielsweise früher beim iPhone war das der Home-Button, weil da klickst du immer den ganzen Tag irgendwie drauf. Ne? Dann hast du oftmals den Akku zum Teil auch. Das Mikrofon oder das Ladegerät gibt irgendwann auch ein bisschen auf, das ist der Ladeanschluss. Aber es sind eigentlich nur 2 Komponenten und das macht es auch so nachhaltig im Vergleich zum Neugerät, was über 100 Komponenten hat. Wenn wir den Lebenszyklus verlängern wollen und einfach von vorne beginnen, dann starten wir einfach nur mit Austausch von 2 Geräten, Datenlöschung, Cleaning des ganzen Gerätes, Updates installieren und dann kann das Gerät wieder in den Markt kommen.
Wie viele von diesen Refurbishing-Firmen, die ihr nutzt, gibt es eigentlich? Also ich meine, ist das ein Markt, den ich gar nicht kenne? Gibt es jetzt in Europa davon Hunderte oder Tausende oder gibt es da irgendwie 3, 4 große Player, die mehr oder weniger sagen, von Apple lizenziert, wir reparieren alle iPhones und sowas?
Also wie gesagt, wenn wir explizit die Reparaturshops, die man so am Bahnhof kennt, ausschließen, weil mit denen arbeiten wir nicht zusammen, ja. Mit denen haben wir nichts zu tun, sondern wirklich professionelle Refurbished-Unternehmen, da reden wir von 500 bis 1000 Europa, die sich damit beschäftigen. Der Markt wächst, weil einfach natürlich der Markt an sich wächst. Also das heißt, der ganze Refurbished-Branche wird immer spannender, dass sich da immer mehr Unternehmen bilden. Aber wir sind aktuell ungefähr bei 500 bis 1000 Firmen, die es machen.
Und das ist dann irgendwie auch Player mit teilweise irgendwie ein paar 100 Millionen Umsatz oder...
Ja, es gibt auch Unternehmen, die machen über 1 Milliarde Umsatz. Also Refurbisher selbst, das sind dann oftmals globale Player, sitzen dann in zum Beispiel auch in Amerika, wo natürlich auch sehr viel Ware herkommt aufgrund von den Apple-Rückkaufprogrammen. Aber deshalb gibt es auch Milliardenunternehmen, die sich nur mit dem Refurbishment beschäftigen und mit denen wir aber auch zusammenarbeiten.
Sag mal ein paar Namen, also kennt man die?
Nee, sag einem, glaube ich, nichts. Also PCS Wireless ist ein Unternehmen aus Amerika, Brightstar ist ein anderer Anbieter, der das macht.
Und hier in Europa?
Genau, Brightstar sitzt auch hier zum Beispiel in Europa, aber das sind jetzt keine klassischen Namen, die man irgendwie aus den Medien kennt oder irgendwas, sondern sind halt eher sehr stark B2B bezogen und sehr spezialisiert auf das Geschäftsmodell.
Was für Produkte gehen denn aktuell am meisten über eure Plattform? Also jetzt, wir reden jetzt irgendwie Herbst 2022, sind es dann wirklich die iPhones oder sind es am Ende irgendwelche Sachen, auf die man gar nicht ahnt, nämlich Konsolen oder so?
Also am besten laufen Smartphones mit Abstand. Hat auch, glaube ich, damit zu tun, dass das am oftesten ausgetauschte Produkt ist, was man halt als Privatperson auch irgendwie immer regelmäßig wechselt. Danach haben wir Laptops, vor allem ist Klassiker jetzt irgendwie Back to School oder Back to University Kampagnen, die wir auch gemacht haben, das heißt sehr viele Laptops verkauft. Und wir merken dann vor allem halt für diese klassischen Kampagnen, also jetzt kommt ja auch Q4 Weihnachten irgendwann auf uns zu, fängt ja früher an immer, als man eigentlich denkt. Und dann geht auch sehr stark sowas wie Küchengeräte, Haushaltsgeräte als Geschenke, Konsolen als Geschenke. Wir haben auch E-Bikes, die lustigerweise auch sogar im Herbst sogar ganz gut verkauft werden, wo man das gar nicht denkt. Das heißt, dann wird es eigentlich sehr breit gefächert, obwohl den größten Anteil immer noch Smartphones hat.
Und bei euch ist ja auch schon ein bisschen Geld investiert worden, ne? Also ich meine, ich glaube, so Größenordnung 70, 80 Millionen wurden bei euch auch schon, also kann man sich ja vorstellen, dass das viel Geld kostet, sowas aufzubauen europaweit. Also da habt ihr auch schon einige Investoren überzeugen können.
Genau, also wir haben jetzt eine Series B letztes Jahr gemacht mit knapp 50 Millionen und dementsprechend unter anderem insgesamt wurden ca. 70, 80 Millionen investiert in uns.
Die Investoren bei euch sagten mir jetzt, ich verfolge ja so ein bisschen die Szene, kennen viele Namen, aber die sagten mir jetzt noch gar nichts.
Also wir haben unter dem Target Global,
Evil Growth Partners, Almas Capital,
genau.
Sagt mir nichts.
Nee, wir haben ein paar Investoren, die sehr stark aus der CSR-Richtung, ESG-Bereich kommt, also nachhaltige Funds schon aufgesetzt haben vor mehreren Jahren, bevor das irgendwie der klassische Trendprodukt wurde oder jetzt alle VCs ein bisschen umschiften, weil wir halt auch wirklich Partner suchen, die an unsere Vision glauben, auch an den Nachhaltigkeitsaspekt, weil wir wollen halt, oder das Schöne an unserem Businessmodell ist, wir können Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit kombinieren. Also umso mehr Umsatz wir generieren, umso mehr CO2-Emissionen sparen wir ein, umso mehr Elektroschrott sparen wir ein. Aber wir wollen halt nicht irgendwann zu dem Punkt kommen, wo wir die Nachhaltigkeit komprimieren müssen gegen irgendwie Profit oder Revenue, sondern wir sind wirklich davon überzeugt, dass wir mit unserem Unternehmen auch unseren Beitrag leisten, die Welt besser zu machen. Das können wir halt nur, wenn wir auch Investoren haben, auf deren Agenda auch das Thema CSR, also Environment.
Und das sind diese, also irgendwie Evil Growth.
Genau, Evil Partners ist ein finnischer Fonds aus Finnland und die haben da eine sehr starke ESG-Komponente zum Beispiel bei sich selbst drin.
Okay, und Almas ist auch sowas.
Genau, also die meisten unserer Investoren haben Fokus auch auf das Thema Nachhaltigkeit, was für uns auch immer wichtig war, und aber halt aus historischer Überzeugung. Also nicht, glaube ich, aus dem neuen Trend, sondern halt auch historischer Überzeugung. Und das passt halt, glaube ich, einfach von den Werten, von der Kultur auch gut mit unserer Unternehmenskultur zusammen.
Kann man trotzdem eines Tages mit seinem Unternehmen an die Börse gehen?
Sicherlich, ja klar. Also das wäre sicherlich eine Option. Das ist ein mögliches Thema, was man zukünftig machen kann. Sicherlich sogar super spannend, glaube ich, zukünftig für den Kapitalmarkt, weil es halt eine Nachhaltigkeit in der Kernkompetenz hat, als Kern des Unternehmens. Und das, glaube ich, immer wichtiger wird in der Zukunft. Haben wir jetzt nicht geplant, steht nicht auf der Agenda, aber ist ein mögliches Szenario natürlich auch, was wir zukünftig machen könnten.
Ich meine, die Größe hätte der bald, ne? Wenn man sich das überlegt, jetzt irgendwie seid ihr bei einer 500 Milliarden GMV. Und das ist jetzt, wie wächst der jedes Jahr so Größenordnung?
Ja, also wir haben uns historisch bedingt seit Start verdreifacht. Natürlich, jetzt wächst man nicht mehr ganz so schnell wie früher, aber wahrscheinlich nahezu eine Verdoppelung pro Jahr machen wir schon.
Okay, also ich meine, dann habt ihr spätestens dann irgendwie nächstes Jahr, übernächstes Jahr die Größe, dass man da locker irgendwie Börsengang drüber nachdenken könnte.
Ja, also man denkt, glaube ich, immer ganz viele Dinge nach. Ist sicherlich eine Option, aber ist jetzt für uns kein fein Fokusthema, weil natürlich man auch in gewisse Unabhängigkeiten zum Teil halt sich damit mehr einschränkt. Und ich glaube, wir können auch sehr, sehr viel machen. Haben 13 europäische Länder aktiv aktuell, aber wir wollen wirklich in ganz Europa auch aktiv sein. Und deshalb haben wir noch ein bisschen was vor uns, was wir auch ohne Börsengang durchaus machen können.
Was ist der zweitgrößte Markt nach Deutschland?
Österreich ist bei uns der zweitgrößte Markt. Ist unser Headquarter dementsprechend auch. Wir haben beides gemeinsam gestartet, Deutschland und Österreich von Anfang an. Wir haben aber auch super spannend, viele neue Märkte bei uns wachsen extrem schnell, zum Beispiel Irland, Schweden, Dänemark, Niederlande. Also vielleicht nicht die klassischen, die man als allererstes irgendwie auf dem Schirm hat.
Weil da schon irgendwie die Franzosen überall drin sind?
Na, also die Franzosen sind sehr stark in Frankreich und Spanien. Das sind eigentlich so ihre Kernmärkte. Deutschland versuchen sie seit Jahren, da sind wir aber besser. Klappt bisher sehr gut. Und wir gucken natürlich auch immer ein bisschen geografisch, was kulturell ganz spannend für uns sein könnte. In Skandinavien, Nordics hast du sehr stark das Thema Nachhaltigkeit als großen Fokus. Osteuropa ist irgendwie eher der Fokus der Preis. Das heißt, für uns geht es auch sehr viel um zu lernen, welcher Markt wie reagiert und wie wir auch dann für neue Markteröffnungsstrategien immer mehr anpassen können, damit wir immer effizienter werden und in kürzerer Zeit halt auch eine gewisse relevante Masse erreichen.
Die Hersteller von den ganzen Produkten finden das wahrscheinlich nicht so geil, was ihr macht, oder? Ich meine, am Ende rein klassisch Industrielogik gedacht, wollen die immer neue Sachen verkaufen, damit sie mehr Umsatz machen. Wenn jetzt jemand kommt und immer größer wird und einfach, sagen wir mal, Sachen im Umlauf hält, dann kostet die jetzt ja Umsatz auf Dauer.
Ich glaube, es kommt immer drauf an, auf die Hersteller an sich. Also ich gebe dir sicherlich recht, dass natürlich das eine gesehen werden kann als Kannibalisierung für den Neuproduktverkauf. Ist zum Teil auch sicherlich der Fall. Also ich glaube nicht, dass jetzt bei uns nur Kunden hingehen, die sagen, ich würde niemals ein neues Gerät kaufen, ich kaufe jetzt unbedingt ein Refurbished oder ein Gebrauchgerät. Aber wir haben schon sehr viele Kunden, die sich proaktiv dafür entscheiden, ein Refurbished-Gerät zu kaufen. Und wenn es halt von der Marke nicht angeboten wird, nicht existiert, dann hat die Marke halt einen Nachteil. Und wir haben jetzt, ich hatte es gerade eben angesprochen, zum Beispiel mit AEG haben wir jetzt gerade vor, ich glaube, ein paar Tagen haben wir einen Launch gemacht, dass wir mit denen direkt eine Kooperation haben, dass wir AEG-Staubsauger von AEG selbst refurbished über uns verkaufen. Und die sehen es eher als Potenzial, weil sie nicht ihre eigenen Refurbished-Geräte auf Konkurrenzplattformen neben Neuware stellen müssen, wie auf der eigenen Website oder auf Amazon oder auf anderen Kanälen, sondern bei uns gibt es ja nur Refurbished-Produkte. Das heißt, wer bei uns ist und bei uns sich entscheidet zu kaufen, kann gar kein Neugerät kaufen. Das heißt, die Konkurrenz zum eigenen Neuprodukt ist gar nicht so präsent wie auf Kanälen, wo du halt beides parallel nebeneinander stehen hast.
Okay.
Unser Partner Influence Vision, influence.vision, ist der Influencer-Marketing-Marktplatz, bei dem verschiedenste Advertiser wie Samsung, Henkel, AirUp, die Group M oder ihre Creator finden, und zwar nicht einen, sondern hunderte von Creator, mit denen sie dann sehr, sehr effizient über diesen Marktplatz zusammenarbeiten können. Am Ende geht es darum, die Zusammenarbeit mit Creatern zu vereinfachen, Prozesse des Kampagnenmanagements auszulagern auf die Plattform, natürlich auch die passenden Influencerinnen und Influencer zu finden, rechtssichere Verträge abzuschließen, detaillierte KPI-Reportings anschauen zu können. All das ist über die Plattform möglich. Wer Lust hat, Influence Vision kennenzulernen, jeder ist eingeladen. Die Lösung passt für jede Branche, jede Unternehmensgröße. Es gibt sogar verschiedenste Preismodelle, die sich jeweils dem ausgewählten Werbebudget anpassen. Ihr bekommt am einfachsten alle Infos, wenn ihr bei Google Influence Vision einfach eingebt und dann einen Demo-Call ausmacht mit dem Team. Oder noch besser, ihr besucht die Masterclass von Influence Vision am 7. Mai um 10.45 Uhr natürlich auf dem OMR Festival. Alle Hinweise hier auch nochmal in den Shownotes oder unter influencevision.com.
Zurück zum Podcast. Also wenn jetzt noch das Jahr noch 21 wäre, dann werdet ihr schon Unicorn. Aber im Jahr 2020 wahrscheinlich noch nicht so richtig in Aussicht.
Ja, ich meine, die Wirtschaftslage hat sich, glaube ich, oder allgemein Marktsituation für alle geändert. Ich glaube, dass das Gute bei uns auch im Vergleich zu ein paar Konkurrenten bei uns im Markt, wir haben ehrlich gesagt immer ein noch realistisches Wachstum gehabt, also auch von der Aufstockung vom Team. Ich meine, wir sind jetzt 270 Kollegen und Kolleginnen, was, glaube ich, schon ziemlich cool großes Team ist, aber wir haben es halt nie übertrieben, dass wir irgendwie gesagt haben, wir verfünffachen uns jedes Jahr und haben jetzt irgendwie schon 800 Leute und müssten jetzt schön das irgendwie uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Und das ist halt unser großer Vorteil, weshalb wir, glaube ich, jetzt keine großen Downrounds oder irgendwas befürchten müssen, weil wir immer sehr realistischerweise schon auch überlegt haben, wie was im Markt Sinn macht. Und das ist, glaube ich, unser Glück, weil ich glaube, es kann es nochmal im Winter ziemlich unangenehm werden für Unternehmen, die sich nicht gut aufgestellt haben. Und da sind wir ganz froh, dass wir es nicht.
Ihr habt ja generell, wenn man so drüber nachdenkt, oder müsste man jetzt mal sagen, sehr viel Rückenwind. Also die ganzen Lieferkettenproblematiken, die jetzt sozusagen Neuwaren Verkäufer haben oder Hersteller, die habt ihr nicht. Zumindest erstmal nicht. Zumindest nach meiner Einschätzung. Die ganze Inflation, also Menschen verfügen über weniger freies Vermögen oder Einkommen, treibt ja dann wahrscheinlich auch Leute nochmal mehr über den Preis nachzudenken und sagen, okay, ich reicht mir jetzt vollkommen aus, so ein Refurbed-Gerät. Also wenn ich das so in Summe mir vorstelle, plus der ganze Nachhaltigkeitstrend, den wir jetzt ja auch irgendwie immer stärker spüren, also gefühlt ist ja trotz der Krise bei euch eine Menge Rückenwind oder müsste zumindest da sein.
Ich glaube, wir haben Glück in der aktuellen Situation. Ich glaube, es gibt viele Branchen, die gerade sehr leiden oder auch natürlich auch selbst durch Covid gelitten haben. War für uns auch kein Riesentreiber, aber schon auch ein Vorteil, dass sich einfach das Thema Online-Shopping viel relevanter wurde für verschiedenste Generationen. In der aktuellen Phase, wie du sagst, Inflation, natürlich ein super relevanter Punkt. Kaufe ich jetzt für 1.800 Euro irgendwie mir das neue Smartphone, wenn ich jetzt ein Gerät brauche, oder überlege ich mir was anderes? Das heißt, das Preisargument spielt nochmal eine größere Rolle. Das heißt, du hast den Preis, du hast aber sicherlich auch die Nachhaltigkeit, die seit Greta Thunberg, ne, als sie gestartet hat mit Fridays for Future, eine sehr, sehr große Relevanz allgemein gesetzt hat. Das heißt, grundsätzlich sehen wir eigentlich, dass wir viele Vorteile daraus ziehen können oder mitschwimmen können mit dem Trend, der gerade stattfindet, und nicht unbedingt auf der Seite stehen, dass wir eher Probleme bekommen, sondern wahrscheinlich wird es eher dazu führen, dass mehr Kunden zu uns kommen aufgrund der Inflation, aufgrund der Nachhaltigkeit.
Wie viele Kunden habt ihr denn? Also die bei euch Geräte kaufen?
Ah, wir haben dolle über 2 Millionen Kunden schon bei uns, die bei uns seit dem Start gekauft haben.
Und das sind auch Leute, die dann euch treu bleiben? Also die kaufen ein Gerät und dann kaufen die das nächste da auch wieder direkt?
Genau, also bei uns, wir haben regelmäßig Kunden, über 40% unserer Kunden im Dachraum kommen direkt von Referrals, also gar nicht jetzt über irgendwelche Performance- oder Marketingkanäle, sondern einfach nur, weil du hast jetzt bei uns ein Gerät gekauft, bist zufrieden und sagst deinen Freunden Bescheid, wenn sie das nächste Mal irgendwie ein Smartphone kaufen wollen oder einen Laptop kaufen wollen, guck doch bei Refurb vorbei.
Macht ihr das irgendwie, dass ihr das unterstützt, also dass ihr diese Referring-Sachen bewusst incentiviert oder so?
Lustigerweise noch nicht. Also es klappt sogar von selbst, was, glaube ich, ein wunderbares Paradebeispiel ist. Wir schauen uns das Thema natürlich gerade an, aber am Ende des Tages, ich glaube, die Königsdisziplin eines Unternehmens ist es halt, dass du eigentlich Ambassador selbst schaffst, ohne sie zu bezahlen dafür. Und das haben wir bisher extrem gut hinbekommen. Sicherlich auch sehr stark durch das Nachhaltigkeitsthema getrieben, weil natürlich empfiehlt man irgendwie lieber etwas, wo man eine positive Erfahrung gemacht hat. Und ich weiß nicht, ob du jetzt jemals irgendwie so Secondhand oder irgendwas gekauft hast.
Auf jeden Fall, ja.
Und oftmals gehst du vielleicht anders da rein, weil du denkst, bei neuem Gerät, da erwartest du Perfektion, weil muss halt alles da sein. Und ich glaube, wenn du sagst, kaufst was Secondhand, dann erwartest du eigentlich irgendwie ein Problem oder irgendwo ist ein Fehler oder irgendwas ist vielleicht ein Kratzer da oder was defekt. Und wenn du halt es wirklich wie versprochen ist, nämlich wie neu funktioniert, wie neu aussieht, dann bist du so viel positiv überrascht, dass du es noch viel lieber weiterempfehlst, weil du mit einer anderen Erwartungshaltung reingehst.
Also verstehe ich, dass es hinten raus eine totale Hilfe ist, also bei der Weiterempfehlung und bei den Kunden zu halten, aber vorne ist es ja eine Riesenscheiße. Wenn ihr verglichen werdet mit irgendwelchen Second-Hand-Plattformen, das ist ja für euch im Marketing, ich stelle mir vor, in dem Bereich ist es ja auch sehr durchaus aggressives Marketing, Performance-Marketing, Elektro-Verkaufen, das tun ja ganz viele. Wenn man dann da mit der falschen Wahrnehmung im Markt unterwegs ist, das ist ja kaum wieder aufzuholen.
Ja, ich glaube, also wenn man rückblickend betrachtet, ne, vor, wann war es, in 10, 15, 20 Jahren war das gebrauchte Auto, war irgendwie was shady und wer will denn ein gebraucht Auto kaufen? Wenn wir heutzutage darüber reden, da fragen sich die meisten Leute ja, warum soll man neu kaufen, wenn man ist ja rausgeschmissenes Geld in Anführungsstrichen. Ich glaube, es gibt auch eine Definition, die sich die Sichtweise halt ändert auf solche Themen. Ich glaube, für uns war es von Anfang an wichtig, halt das Thema Qualität und also Qualität hervorzuheben, auch wenn du unsere Website anguckst. Wir haben halt nicht dieses eBay-Kleinanzeigen-Format, so irgendwie Ramsch-Plattform, sondern es ist schon sehr, sehr hochwertig, sehr klar und deutlich dargestellte Produkte. Der Kommunikation ist sehr deutlich, wie hoch die Qualität ist, dass einfach eine Vertrauensebene geschaffen wird, die wir halt dann über das Referral-Thema nochmal ausbauen.
Aber die müsst ihr ja kommunizieren. Ich meine, das ist ja das, was ich gerade meine. Ich verstehe schon, dass ihr das macht und dass es auch super ist, aber das kommuniziert zu kriegen, dass es halt überhaupt so eine Kategorie gibt. Das ist ja häufig auch, wenn man so über Geschäfte nachdenkt, löst man einen bestehenden Player ab. Das ist meistens fast einfacher, als eine komplett neue Kategorie erstmal zu etablieren. Und ihr müsst ja eigentlich eine komplett neue Kategorie etablieren und nicht irgendwie innerhalb einer Kategorie jemand anderen ablösen.
Du hast ja selbst Rebuy erwähnt zum Beispiel. Rebuy existiert seit, ich glaube, 18 Jahren, ist mittlerweile 19 Jahren. Das heißt, Refurbishment existiert seit 19 Jahren. Es hat halt nur irgendwie nie diese Nische oder größere Nische quasi ist es entronnen, sondern mittlerweile, die meisten Leute kannten es nicht. Das heißt, wie du richtig sagst, für uns ging es am Anfang vor allem sehr stark darum, dass wir eigentlich den Kunden erstmal erklären müssen, was sind wir.
Ja, genau, das meine ich.
Und danach können wir erst sagen, jetzt kaufst.
Ja, ja.
Genau, das ist auch einer der großen Kostentreiber, weshalb wir sehr viel Marketing, also im Bildungsbereich, also dass wir den Leuten erklären, was wir
und wo macht ihr das? Wie macht ihr das denn?
Ja, das machen wir tatsächlich sehr viel über YouTube zum Beispiel, Informationsvideos, Posts, die wir machen. Wir arbeiten natürlich auch unter anderem Medienarbeit. Wir sind viel auf Konferenzen auch aktiv.
Influencer?
In Influencern arbeiten wir zusammen, einfach halt, um wirklich dann an den Kunden heranzukommen, um die erste Erklärung zu machen und ihm danach das Produkt zu verkaufen. Also wir haben nicht den klassischen Produktlebenszyklus, würde ich sagen, wo du eine Werbung machst, machst Werbung für einen Schokoriegel und dann gehst du jetzt nach den Supermarkt und kaufst den Schokoriegel, weil wenn du kein Smartphone brauchst, dann ist die Werbung für ein Smartphone zwar nett, aber dann kaufst du nicht dein zweites Smartphone, wenn dann ein anderes geht. Und deshalb haben wir meistens, je nachdem, also bei Fernsehwerbung sehen wir das zum Beispiel, dass ehrlich gesagt nach 3 bis 6 Monaten die meisten Leute bei uns Geräte kaufen, weil sie dann die Marke kennen und beim nächsten Zeitpunkt, wo sie ein Elektronikgerät brauchen, an uns denken und dann das Gerät kaufen.
Aber es ist ja trotzdem in einem Markt, wo man eigentlich kaum große Margen hat, um jetzt lange einen Kunden zu erziehen oder als irgendwie eine sexy Marke aufzubauen. Ihr seid jetzt nicht Nike oder Adidas, die halt riesen Margen haben und entsprechend von dem Marketing auch richtig viel zaubern können. Sondern ihr müsst ja irgendwo auch Durchsatz haben in einem total kompetitiven Markt als Händler gewissermaßen. Das heißt, schafft es dann trotzdem sehr schnell sozusagen mit den Neukunden sofort profitabel zu sein?
Also bei uns ist der erste Kauf immer profitabel. Also
obwohl man den ersten Kauf auch noch erklären muss?
Ja. Also wir haben wirklich eine extrem effiziente Marketingmaschinerie gebaut, ein sehr gutes Team, arbeiten da sehr stark mit zielgerichtetem Marketing und wie gesagt, wenn 40-50% deiner Kunden über Referrals kommen, hast du natürlich eine ganz andere Marge auf diesen Kunden gegenüber den Kunden, die du halt jetzt meinetwegen teuer über Google oder sowas einkaufst.
Das heißt, Google ist schon euer Hauptkanal,
ja. Ja, also Performance-Marketing ist insbesondere Google sehr stark. Social-Media-Marketing natürlich, Facebook, Instagram und die ganzen Kanäle hast du auch sehr stark.
TV, oder?
TV machen wir halt immer vereinzelt mal, aber der größte Treiber ist sicherlich ein Google und ein Social-Media-Marketing. Und das steht dann halt im Gegensatz zu unserem Referrals, die halt von organisch kommen oder halt über Referrals kommen. Und dadurch ist der Durchschnitt der Akquisekosten so, dass wir mit dem ersten Verkauf profitabel sind.
Aber sagen wir mal, bei den Performance-Marketing-Kanälen, da stelle ich mir zumindest vor, da kosten die Klicks oder die Keywords mittlerweile echt schon wahrscheinlich ein paar Euro. Auf so Keywords wie, weiß ich nicht, das neue Smartphone kaufen oder Smartphone kaufen oder sowas, da ist ja Wahnsinns-Wettbewerb drauf.
Absolut. Also vor allem natürlich, wenn du jetzt sagst, irgendwie Apple iPhone neu kaufen, ist es ein sehr teures Keyword. Aber natürlich,
geht ihr darauf? Ist das ein Keyword?
Haben wir am Anfang vor allem gemacht, natürlich, weil am Anfang, wie ja erwähnt, kannte ja keiner Refurbishment. Ja, das heißt, wir mussten ja irgendwie eigentlich die Kunden abgreifen, die eigentlich neu oder gebraucht kaufen wollten und die irgendwie in diese neue Kategorie leisten. Mittlerweile gibt es wirklich viele Kunden, die sich proaktiv nach nachhaltige Smartphone, nicht? Und dann hast du irgendwie da vielleicht auch noch, es gibt ja auch das Fairphone oder Shiftphone als nachhaltige Smartphones, als Neuprodukte, modulare Systeme, die aber jetzt auch nicht die riesen Marketing-Budgets haben. Das heißt, wir versuchen natürlich auch intelligent Keywords uns zu überlegen, auf die wir bieten können, um trotzdem gute Margen zu haben. Aber zum Teil gehen wir natürlich auch mit auf neue Produkte, um da auch Sichtbarkeit zu erhöhen. Aber am Ende des Tages haben wir halt ganz klassische Algorithmen hinter unserer Marketingmaschinerie liegen, die automatisiert unsere Budgets anpasst. Also es ist gar nicht unbedingt ein Mensch, der tagtäglich da alles anpasst, sondern wir haben eigentlich Automatismen gebaut, um danach zu optimieren, wie wir halt unser Marketing einsetzen.
Aber mit bestehenden Softwareplattformen, die es dafür gibt, die man nutzen kann?
Ja, wir haben das selber gebaut. Wir haben ein sehr großes Analytics-Team bei uns und also wir sind sehr zahlengetrieben und datengetrieben, um halt genau diese Optimierungen zu machen, weil wie wir vorhin darüber gesprochen haben, unser größter Konkurrent aus Frankreich hat irgendwie das 6-fache Funding, was wir bekommen haben. Das heißt, wir müssen ja jeden Euro, den wir in Marketing einsetzen, viel effizienter und besser einsetzen, als die es machen.
Aber ihr schlagt die vor allem im Bereich Marketing. Also wenn du sagst, ihr seid besser als die, dann bezieht sich das vor allem auf den Bereich Marketing.
Ja, ich glaube, wir haben, glaube ich, auch eine bessere Verbindung zu unseren Partnern. Da haben wir, ich komme von Amazon, habe selber Partnermanagement gemacht. Ich kenne also, was auch nicht gut läuft in der Partnerzusammenarbeit mit den Partnern bei Amazon. Das heißt, das habe ich auch ein bisschen versucht zu optimieren. Und sicherlich auch andere Sachen, die wir gut machen, aber wahrscheinlich der größte Unterschied ist unser deutlich besseres Marketing und Kundenansprache, weil es auch sehr viel natürlich mit Kultur zu tun hat. Jedes Land, jeder Kunde hat da eine andere Sichtweise, was ihm wichtiger ist von den Messages. Also irgendwie Nachhaltigkeit, ist es der Preis, ist es die Garantie. Und daher arbeiten wir auch, obwohl wir in Wien unser Headquarter haben, aber mit lokalen Marketingleuten vor Ort, weil sie am besten den Markt kennen oder besser als wir ihn kennen, logischerweise den Markt kennen.
Und wo macht ihr dieses Erklärmarketing? Also, dass man versteht, was das Neue an euch ist? Also, welche Plattform eignet sich dafür? Bei Google ja nicht.
Ja, also YouTube ist dafür sehr hilfreich durchaus, um halt wirklich zu vermitteln, was es ist. Dann kannst du ja auch die YouTube-Videos auf verschiedenen Social-Media-Plattformen auch featuren, um im Endeffekt da Sichtbarkeit zu bekommen. Influencer natürlich ist ein extremer Multiplikatoreffekt, weil sie je nachdem, wie große Influencer das sind, sich die Follower halt sehr dafür interessieren, was da passiert und was da genau erklärt wird. Das heißt, das hilft auch sehr viel. Wir haben aber auch zum Teil halt auch Pressearbeit, die wir halt leisten, um halt auch in gewissen, ja, Zeitungen, als auch irgendwie Radios.
Podcasts
zum Beispiel, heute jetzt hier bei dir, den Leuten auch zu erklären, was wir genau betreiben. Ich spreche selbst auf vielen Konferenzen, einfach auch, um die Wichtigkeit der Kreislaufwirtschaft hervorzuheben, aber ich glaube auch, dass wir, also Kreislaufwirtschaft muss einfach mehr stattfinden, egal in welcher Industrie. Dass das bei uns natürlich auch einen Beitrag leistet, ist super gut, aber ich glaube einfach, dass dieser Mindset-Shift von der Gesellschaft einfach viel stärker stattfinden muss. Und da wollen wir halt auch mit unserem Businessmodell einen Beitrag leisten, weil das Problem, was wir eigentlich haben, ist ja, Nachhaltigkeit ist immer teurer. In fast allen Produkten, wenn du jetzt irgendwie drüber nachdenkst, über irgendein nachhaltiges Produkt, Fashion, Food, was auch immer es ist, ne? Selbst Einzelprodukte zum Kaufen, kosten immer mehr Geld. Und wir sind eigentlich wirklich einer der wenigen Bereiche, wo du ein nachhaltigeres Produkt günstiger bekommst. Und damit sind wir für viele Leute so der Einstieg in die Nachhaltigkeit. Weil sie auf einmal halt damit anfangen können, obwohl sie auf ihr Geld achten müssen. Und wenn wir jetzt aktuell über die Inflation reden, achtet man noch mehr darauf. Aber wir können halt jemandem trotzdem ein perfektes Smartphone geben, obwohl er damit Geld spart und damit noch was Gutes für die Umwelt tut.
Ich verstehe das alles so und frage mich jetzt gerade, wenn beim Performance-Marketing ihr das so gut hinbekommt und diese Referral-Quoten so gut sind und eure Kunden euch erhalten bleiben, also eine Kundenhaltbarkeit, ihr seid jetzt ja erst 5, 6 Jahre alt, also noch gar nicht so lang, aber dann habt ihr Kunden, die jetzt schon irgendwie über die ganze Lebenszeit quasi bei euch sind?
Ja, haben wir schon. Also wir haben immer noch Leute, die seit, ich glaube, 2017, 2018 gekauft haben und da kaufen die immer noch regelmäßig bei uns irgendwie alle halbe Jahr wieder Geräte bei uns.
Und erweitern auch ihre Warenkörbe.
Genau, ja. Also das Spannende an unserem Marktplatz ist natürlich, der Einstieg ist oftmals das Smartphone, was du am öftesten austauscht. Aber der zweite, dritte Kauf ist dann halt mal ein Laptop, ist dann mal ein Küchengerät, ist halt mal ein Staubsauger, was auch immer. Und das ist ja das, was das Marktplatz-Modell so interessant macht, dass du halt eine viel breitere Selektion hast und dementsprechend dem Kunden auch nicht nur ein Produkt anbieten kannst, was er alle 2, 3 Jahre wieder kauft, sondern wirklich etwas anzubieten, was er alle paar Monate, alle halbe Jahr ein anderes Produktsegment auch kaufen kann.
Wo ist denn der Haken? Also ich meine, ich erkenne das jetzt so, klar, man muss da schon noch viel Evangelisierung betreiben, aber jetzt auch gerade mit den Monaten oder Jahren, die uns da jetzt irgendwie entgegen oder wahrscheinlich jetzt kommen, wo es ein bisschen weniger viel Wachstum gibt in der Wirtschaft, ist das für euch eigentlich super. Also ich suche ja immer so nach auch Leuten, die jetzt in den schwierigen Zeiten oder in diesen Zeiten, die wir jetzt gerade haben, Enpal war ja auch so ein Beispiel, vor kurzem war hier zu Gast, müsstet jetzt eigentlich den Rückenwind eures Lebens haben.
Also du siehst gar keinen Haken, das ist ja auch schön zu hören.
Ja, ich habe ja gerade schon erklärt. Also es gibt schon eine Menge Haken, aber wie du es jetzt verkaufst und ich meine, so ganz in der Theorie erscheint es mir sehr super wünschenswert. So die Megatrends hat man im Rücken, glaube ich.
Ja, ich glaube, jedes Businessmodell hat irgendwelche Gefahren. Das ist ja auch ganz normal.
Was ist die größte Gefahr?
Ja, es gibt unrealistische Gefahren, wie sagen wir so, wenn morgen Amazon jetzt sagt, wir machen nur noch Refurbish und verkaufen keine Neuware mehr, wäre schlecht für uns, ne? Ja. Glaube ich nicht dran, ich habe selbst da gearbeitet, aber das wäre jetzt eine Gefahr, ne? Ich meine, anders, wenn jetzt, wir haben den Sprung irgendwann gehabt vom Handy zum Smartphone, ne, mit dem ersten iPhone, was irgendwann gelauncht wurde, einfach die gesamte Kategorie geändert hat, wenn jetzt so ein Innovationssprung kommen würde, dass auf einmal, kamen wir alle jetzt irgendwie noch mit unseren Brillen rumlaufen, dass unsere Smartphones sind zukünftig. Und jeder will das jetzt haben, wäre es auch schlecht für uns, weil dann müsste man ja erstmal umsteigen und dann müssten wir diese Geräte refurbischen. Das heißt, so ein riesen Innovationssprung wäre natürlich auch nicht optimal. Wenn wir die Rückblicke der letzten Jahre betrachten, ist der Innovationssprung aber immer geringer. Also der Vorteil existiert halt nicht mehr wirklich. Das heißt, da gibt es einige Themen, die passieren könnten, die aber nicht passieren. Gut, wenn wir aufhören würden, jetzt allgemein zu konsumieren, weil wir sagen, wir haben kein Geld mehr, um zu konsumieren, dann wäre es auch schlecht für uns. Aber ich glaube.
Gut, das ist ja dann jeder. Also ich meine, dann ist es auch irgendwie Lebensmittel vorbei. Ja.
Also grundsätzlich, es gibt, glaube ich, keine Themen in der aktuellen Marktsituation, vor allem auch mit den Megatrends, die es gibt, halt, ne, mit dem Thema Nachhaltigkeit, mit dem Rückgang des technischen Fortschritts, vor allem bei Elektronikgeräten, die uns wirklich extrem gegen uns spielen. Ehrlich gesagt, Was das Spannende, glaube ich, ist, wir reden von einem Markt, wie du angesprochen hast, es war ein Nischenmarkt, ne, da kommt irgendwie überall her. Der Markt wächst aber durch die Bekanntheit von Playern wie uns, wie aber auch, dass es in Amazon macht, wie auch andere Anbieter das machen, wächst der Markt an sich, weil mehr Leute damit sich beschäftigen. Und wir haben jetzt gerade vor kurzem zum Beispiel angefangen, auch ein eigenes B2B-Offering zu machen. Also, dass wir halt auch sagen, hey, es gibt jetzt so viele Unternehmen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigen, die müssen ESG-Reportings machen. Und da kann natürlich auch man überlegen, kaufe ich nicht mein ganzes Equipment, was ich jetzt brauche für meine Mitarbeiter, zukünftig refurbished ein, statt neu, spare ich Geld, tu was Gutes für die Umwelt, kannst auch in mein Reporting reinmachen für meine Aktienreportings, Stockreportings, dass wir auch da einen riesengroßen Markt sehen, den wir bisher fast gar nicht angefasst haben, weil wir nur an Endkonsumenten eigentlich unsere Produkte verkauft haben. Und das ist jetzt ein komplett neuer Bereich, den wir auch gerade betrachten und auch uns beschäftigen.
Könntet ihr denn profitabel sein, wenn ihr das gerne wolltet? Wahrscheinlich schon, oder?
Also ja, also wir sind in den Märkten, was wie Deutschland und Österreich, sind wir profitabel. Expansion kostet am Anfang immer Geld. Aber grundprinzipiell, wir sind nicht angewiesen auf neues Funding. Wir können auch nach unserem Businessplan da ganz normal profitabel werden. Es kommt natürlich immer darauf an, wie aggressiv möchte man irgendwie expandieren und wachsen. Aber an sich sind wir in der glücklichen Situation, dass mit dem Wachstum, den wir historisch hatten, mit dem hohen Weiterempfehlungsraten, die wir mit unseren Kunden haben, dass wir eigentlich kein Funding mehr brauchen.
Mhm. Aber ihr trotzdem darüber nachdenkt, vielleicht demnächst nochmal eins aufzunehmen.
Ja, ich glaube, es kommt immer auf die Marktsituation natürlich auch an. Und wie du ja angesprochen hast, irgendwie das Thema Valuations hat sich ja auch sehr stark nochmal gedreht seit früher diesen Jahres. Und am Ende des Tages sind wir, glaube ich, in einer luxuriösen Situation, dass wir uns ausruhen können, mit wem wir arbeiten wollen und ob wir mit jemandem arbeiten wollen, ohne halt jetzt irgendwie diesen Zwang zu haben, dass man jetzt etwas akzeptieren muss, was man nicht akzeptieren möchte.
Was ist so mit dem amerikanischen Markt und sowas?
Ist sicherlich auch spannend. Für den amerikanischen Markt, da brauchst du aber sicherlich nochmal ein großes Funding.
Ja, genau, deswegen komme ich drauf. Ja.
Um da reinzugehen. Wir ehrlich gesagt glauben, dass wir erstmal Europa erobern wollen. Also wir wollen eigentlich wirklich der größte Anbieter in Europa werden.
Aber warum ist es besser? Also ich meine, du hast es ja gerade schon aufgezählt, welche Länder ihr so habt. Und Das sind ja zum Teil sehr kleine Länder. Also Dänemark oder Holland. Das sind ja jetzt ja, sagen wir mal, schon ja, Märkte, die klingen jetzt international, aber von der Skalierung ist es ja relativ wenig Impact wahrscheinlich für euch. Das heißt, um richtig das Thema, und das läuft ja immer nur über Skalen, auf die nächste Stufe zu heben, müsste man noch ein nach Amerika gehen oder zumindest in große Märkte. Und dann ist es fast egal, ob man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt nach Finnland, ist auch komplex, andere Sprachen, alles, oder ich mache jetzt einmal Amerika.
Sicherlich. Ich glaube, der amerikanische Markt ist immer ein sehr komplexer Markt. Also für alle Unternehmen. Ich meine, es gibt, glaube ich, nicht so viele europäische Superbeispiele, die nach Amerika gegangen sind, das super erfolgreich gemacht haben. Klar, man wäre sicherlich gerne.
Aber es gibt ja keine amerikanischen Player.
Eine der Beispiele. Ja, also es gibt, also in Amerika ist der Markt, glaube ich, deutlich nochmal deutlich fragmentierter im Sinne von, dass es halt auch du kannst bei Walmart, kannst du reingehen und gibt sogar ein Regal, wo du Refurbished-Geräte kaufen kannst. Das ist einfach sehr viel bekannter dort in Amerika, weil es einfach, glaube ich, da schon seit längeren Zeit gibt es die schon, die Produkte. Das heißt, da hast du schon Konkurrenz, vor allem auch sehr große Player, aber auch sehr stark aus dem Retail-Geschäft. Und am Ende des Tages, Amerika als Markt ist genauso groß wie Europa als Markt, einfach so ungefähr von der Größenordnung der Einwohnerzahl her. Das heißt, wenn du sagst, du hast ganz Europa, dann kannst du natürlich auch nur ganz Amerika haben, also wie du gerade ansprichst, so als riesengroßen Markt. Der große Vorteil, auch so kleine Märkte zu haben, wie Holland, wie in Schweden, wie in Dänemark, ist natürlich, wenn du da einen guten Job machst und schnell drin bist, dann hast du da noch eine sehr starke Stellung, dass du der Marktführer bist. Was du natürlich viel schwieriger hast in größeren Märkten, wo es sehr viel Konkurrenz gibt. Und das heißt, da ist auch unser Ansatz, dass wir in diesen Märkten der Player sein möchten und da auch den Kunden wirklich einfach dann refurbed als deren First Choice für den Refurbished Purchase auch darbieten möchten.
Sagen wir mal, wenn man international guckt, gibt es ja schon noch ein paar andere Anbieter auch. Ne? Ich glaube, Swappy kennt man vielleicht aus Finnland. Ne? Die sind auch so ein bisschen in eurem Bereich, oder?
Genau, Swappy ist ein Refurbisher, also ist quasi so eine Art Rebuy, also ein Händler an sich, die sich aber nur auf Apple fokussiert haben, vor allem auf Smartphones. Das ist deren Fokus.
Aber haben auch schon 130 Millionen Funding, sehe ich hier gerade.
Genau, haben auch weit über 1000 Mitarbeiter. Habe ich ein bisschen gefragt, was die jetzt da machen, aber haben sich, glaube ich, selber auch gefragt und das ein bisschen gekürzt. okay. Aber die machen quasi nur fokussiert Smartphones, nur Apple, aber haben halt den großen Nachteil, dass sie natürlich einfach nicht diesen Preiskampf haben, wie es bei uns auf einer Plattform ist. Der große Vorteil vom Marktplatz natürlich, die Anbieter konkurrieren miteinander und dadurch werden die Preise sehr attraktiv. Wenn du alle Operations selber machst, wird halt natürlich die Kostenbasis relativ hoch. Und das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Thema, was Swappy mit sehr viel Funding lösen kann und sehr viel Geld verdient, aber die sind nicht profitabel oder auf dem Weg zur Profitabilität aktuell.
Okay, dann lass nochmal sagen, an welchem Schritt profitiert ihr denn mehr? Also wenn ihr einen Interessenten oder jemand, der sein Gerät weggeben möchte, weitervermittelt an einen Refurbisher oder wenn der Refurbisher über euch was verkauft an einen Endkunden. Was ist für euch attraktiver?
Also meinst du es von der Profitabilität her?
Ja, genau.
Es nimmt sich, ehrlich gesagt, nicht wirklich viel. Es ist relativ ähnlich vom prozentualen
Ansatz her.
Also
Ankauf, Verkauf ist eigentlich für euch das Gleiche.
Genau. Was halt natürlich für uns das Spannende eigentlich ist, zum Beispiel, wenn Geräte über uns angekauft werden, landen die meistens wieder auf unserer Plattform. Also wir versorgen eigentlich unsere Partner selbst mit mehr Supply, was natürlich super attraktiv macht. Aber der Großteil der Ware, die über uns verkauft wird, kommt nicht von dem Privatpersonen und nicht von dir oder mir, sondern kommt von Unternehmen. Also das heißt, wenn jetzt irgendwie SAP alle zwei Jahre irgendwie als fiktiver Name, muss ja nicht SAP sein, die Smartphones oder Laptops austauscht, dann verkaufen die halt 20.000 Geräte eine Kiste und verkaufen einen Refurbisher. Und aus dem Grund ist die Qualität auch sehr hoch, weil wir reden nicht von den Privatpersonen, wo jetzt irgendwie das jemand ist auf die Straße runtergefallen, dann verkauft das über uns irgendwie einen Refurbisher, sondern die meisten Produkte, die bei uns auf der Plattform sind, sind eigentlich früher Mitarbeiterfirmengeräte.
Ah, es ist das B2B-Thema, habt ihr da schon?
Genau.
Weil du gerade von ESC, dass man in Zukunft bei euch das entwickeln wollte, das bezieht sich ja nur auf den Käufermarkt und nicht auf den Ankauf.
Auf beides. Also natürlich, wie gesagt, das ist ja eigentlich immer ein Kreislauf, nicht? Also wenn du kaufst jetzt 10.000 Smartphones, die du jetzt die nächsten zwei Jahre nutzen willst, dann tauschst du die aber aus nach zwei Jahren. Das heißt, was machst du mit den alten? Die alten kannst du dann wieder über uns zurück in den Kreislauf bringen, an Refurbisher verkaufen, aber kaufst dann bei uns halt dann die neuere Generation oder das nächste Jahr Generation wieder bei uns.
Aber das, was ihr euch sozusagen aus der Transaktion jeweils rausnehmt, ist in beiden Prozessschritten das Gleiche?
Ist relativ ähnlich prozentual, ja.
5% oder 10% oder?
Ja, wie gesagt, also wir sind ungefähr bei 10%. Es kommt natürlich auch immer dann, bei B2B hast du immer natürlich auch Volumenthematiken. Ja. Umso größer die Geschäfte sind, umso anders ändert sich das. Aber das ist ungefähr immer so die Größenordnung.
Und was hat euch dazu geführt, jetzt zu sagen, wir machen jetzt auch noch Klamotten? Ich meine, das ist einfach, weil man sozusagen die Kundenmasse hat, du hast gerade 2 Millionen Kunden, dann kann man den jetzt ja auch, also Upselling oder wie kam das auf?
Ja, ich glaube, ursprünglich kommen wir halt wirklich aus der Perspektive, dass wir ein Unternehmen schaffen wollten, was einen Sinn erfüllt. Also wir waren wirklich aus der Purpose-Driven Mentality, wo wir als drei Gründer das gegründet haben. Und der Elektronikmarkt ist einer der schlimmsten umweltzerstörenden Märkte, einfach aufgrund von Elektroschrott, der kreiert wird. Und dann haben wir uns halt auch angeguckt, was gibt es noch für Kategorien, die schlimm sind. Und Fashion ist natürlich eine der anderen, der großen, vor allem was Fast Fashion angeht. Und wir haben halt da aber exakt ein bisschen andere Sichtweise gehabt. Wir haben nämlich gesagt, wir wollen nicht unbedingt den Fokus darauf legen, dass wir Secondhand-Ware machen, also irgendwie da Repair, Refurbished. Weil ich glaube, da gibt es ja auch, ich meine, du kennst ja den Tarek sehr gut, mit About You macht es ja auch, Zalando macht es auch, schon einige riesengroße Player, die das klassische Secondhand-Thema machen. Sondern wir arbeiten mit Marken zusammen, die nachhaltige Neu-Fashion herstellen, also aus mindestens 50% recycelten Materialien. Das kann dann von einer Sonnenbrille sein, die so hergestellt wird, bis über Sneaker zu Hosen, was auch immer. Aber halt eher diesen nachhaltige Fashion machen bei uns und wollen diesen Brands halt in Versichtweise in Plattform geben, weil das sind oftmals sehr kleine Unternehmen, die produzieren in Portugal oder wo auch immer.
Also es ist kein Ankauf-Business, sondern es ist
nur Verkauf.
Nur Verkauf.
Aber auch Marktplatzkonzept.
Auch Marktplatz, und dann werden da von euch Firmen kuratiert, die ihrerseits die Sachen fair und nachhaltig hergestellt haben.
Genau, wir haben einen relativ hohen Anspruch an Qualität oder beziehungsweise in Richtlinien, was sie erfüllen müssen. Aber wie du richtig gesagt hast, wir haben über 2 Millionen Kunden und die interessieren sich halt wirklich sehr stark für Nachhaltigkeit, also auch nach Optionen. Feedback von vielen Kunden war auch, hey, mega cool, jetzt wissen wir, dass wir bei euch bei Refurbed Elektronik kaufen können, aber wo können wir denn vertrauenswürdig wirklich nachhaltige Fashion kaufen oder andere Bereiche? Und das war dann eigentlich der Grund, warum wir gesagt haben, hey, dann gucken wir uns mal andere Kategorien an und haben halt jetzt mal so einen Test in Fashion gefahren, den fahren wir gerade und schauen mal, wie die Kunden darauf reagieren.
Und das sieht gut aus?
Ja, wir haben jetzt gerade vor kurzem erst gestartet, wirklich mit dem Fokus auf ein bisschen mehr auf Fashion. Probieren das nebenbei auf. Ist natürlich sehr viel Learning, weil einfach die Einkaufserfahrung im Elektronikprodukt, glaube ich, eine ganz andere ist, auch emotional als zum Fashion-Produkt. Sieht man ja auch auf den normalen Websites, die sind ja auch alle dann doch anders ausgelegt von der emotionalen Sichtweise des Nutzers. Und da versuchen wir immer, Sachen zu verbessern und daraus zu lernen, aber halt wirklich das als Test zu nutzen. Das gibt es auch nur bei uns aktuell in Österreich und Deutschland. Das heißt also, die internationalen Märkte haben das gar nicht, den Fashion-Bereich, was einfach ein Test bei uns intern ist.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-Orientierungs-Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit liquid.de/omr. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast. Seid ihr bewusst ein bisschen zurückhaltend mit dieser Story, wir machen die Welt besser? Ich habe das ja eingangs bewusst gefragt. Aber also man könnte das ja noch viel mehr nutzen, um wirklich Leute davon zu überzeugen. Es gibt ja mehr als 2 Millionen Menschen, die, glaube ich, sich viele Gedanken machen, wie es weitergeht. Aber gleichzeitig wird man natürlich dann immer schnell auch noch stärker unter die Lupe genommen. Ist es wirklich so? Ihr seid ja keine Stiftung in der Form. Also was macht man da wirklich? Hält euch das ein bisschen zurück, dass diese weitere Überwachung, oder könnte man nicht noch stärker kommunizieren, dass ihr da ein Kreislaufmodell habt? Oder gefühlt ist das noch nicht so stark? Also verbinde ich das noch nicht mit Refurbed und auch so diese Begrifflichkeit. Refurbed selber tut es erstmal so, ja, okay, general überholt, ja, ist eher so ein technischer Begriff. So richtig so eine Love-Brand ist es nicht, aber es könnte eine sein, weil ich meine, mit der, sagen wir mal, These, mit der ihr rangeht, könnte man ja auch eine Love-Brand bauen.
Ich glaube, dass wir schon als Idee haben, da hinzugehen, eine Love-Brand zu werden. Und das ist auch unser Ziel natürlich, dass du irgendwie da eine enge Verbindung emotional auch zu hast, dass du sagst, hey, die unterstützen irgendwie die Welt zu verbessern. Ich leiste meinen Beitrag gemeinsam mit der Marke, um das zu schaffen. Das ist sicherlich unser Ziel. Wir reporten keine Nachhaltigkeitszahlen, die nicht verifiziert sind. Also wir würden niemals irgendwie sagen A, B, C, sondern wir machen Analysen gemeinsam mit verschiedensten Instituten, mit nachhaltigen Beratungsagenturen, um halt zu ermitteln, was ist der wirkliche Impact, den wir leisten, indem wir den Lebenszyklus des Gerätes verlängern, wie viel CO2-Emissionen oder andere oder Elektroschrott fällt dabei an durch das Refurbishment, weil ja trotzdem 2 Komponenten ausgetauscht werden und das Gerät ja auch repariert wird oder refurbished wird. Das heißt, wir checken das alles schon sehr stark gegen. Aber sicherlich könnten wir auch noch mehr kommunizieren. Ich glaube aber, worum es uns auch am Anfang vor allem geht, ist, wir wollen eigentlich eine Lifestyle-Marke sein. Nicht? Wir wollen keine Öko-Marke sein, wo jetzt irgendwie nur die super, super, super Nachhaltigkeit, die ganzes Leben umstellen, kaufen, sondern bei uns soll es ja auch dem Normalbürger, der sich vielleicht sagt, ich würde gerne nachhaltiger sein, aber ich kann es mir vielleicht nicht leisten, auch der soll ja mit uns in Kontakt kommen und vielleicht dann durch uns es schaffen, nachhaltiger zu werden.
Das heißt, so eine Extrempositionierung wäre gefährlich, wenn man dann irgendwie Mainstream-Leute verliert, die sagen, okay, das ist irgendwie so ein Ökoscheiß, das bringt mir eh nichts, das kann ich mir eh nicht leisten, und dann ist man da wieder aus Optik raus, obwohl man eigentlich dafür der richtige Service wäre.
Also ich glaube, wir wollen halt keinen Nischenprodukt werden, sondern wir wollen halt die Normalität werden. Also irgendwann sollst du halt auch sagen, dass du vielleicht, selbst wenn du das Gerät bei uns, oder aktuell kaufen natürlich auch noch Kunden das Gerät, weil es günstiger ist, nicht? Wie gesagt, bis zu 40%. Und wenn wir den teuren Preisen gehen, ist, glaube ich, auch ein Argument dahinterliegend. Aber eigentlich, so, und wenn wir jetzt unsere beiden Handys immer legen auf den Tisch, würdest du nicht Unterschied erkennen. Die sehen gleich aus. Also, obwohl du es wahrscheinlich neu gekauft hast, und meins ist jetzt refurbished, erkennt keinen Unterschied. Aber aus dem Grund hast du noch selten Leute, die jetzt irgendwie proaktiv sagen, guck mal, Philipp, ich habe hier ein Refurbished-Gerät, ist das nicht geil? Weil die, glaube ich, immer noch in der Gedankenwelt der vieler Menschen vielleicht noch bekommt, ach, konntest du dir das Neue nicht leisten, hast du dir deshalb jetzt das Refurbished gekauft? Und ich glaube, der Trend geht in die andere Richtung, die Entwicklung geht in die richtige Richtung. Aber ich glaube, dahin müssen wir halt kommen, dass eigentlich jeder stolz da steht und sagt, sag mal, bist du blöd, warum kaufst du ein neues Gerät? Kannst du was Gutes für die Umwelt tun, kaufst du auch Refurbished.
Aber das heißt, in der ganzen Kommunikation seid ihr aktuell noch stark auf dem Preis und weniger stark auf der Argumentation nachhaltig.
Also kommt auf die Märkte unter anderem ran. Also wenn wir unser sehr starkes, das Brand-Marketing zum Beispiel ist sehr stark auf die Nachhaltigkeit, auf die Umwelt abgesehen. Performance-Marketing ist natürlich sehr stark auf den Preis.
Und welche Märkte sind da, sagen wir jetzt bei den Märkten, welche sind ja da besonders jetzt?
Also Deutschland, Österreich, in den letzten Jahren extrem viel größerer Wert bekommen auf das Thema Nachhaltigkeit und glaubwürdiges Nachhaltigkeits natürlich Thema. Nordics super, super stark, was Nachhaltigkeit angeht. Das ist ein riesengroßer Fokus dort. Fast schon relevanter oder auch relevanter eigentlich als der Preis. Bei uns ist halt meistens der Kommunikation eine Kombination aus Preis und Nachhaltigkeit. Und dann vom Wording her adjustieren wir das halt immer jeweils auf die jeweilige Zielgruppe, die halt dann angesprochen wird.
Okay, okay. Ja, also klingt jetzt erstmal irgendwie nach einer super Welle, die man noch ein paar Jahre reiten kann. Und sollte, ich meine, das bringt uns ja allen was, wenn ihr, also ich klicke das für mich auch schlüssig, dass wir da auch mal irgendwie nachgucken sollten als Firma, ob wir da nicht so ein,
sag B2B, Bescheid.
Ja, so ein B2B-Programm machen, weil wir kaufen auch immer fleißig hier für die Kollegen neue Geräte. Macht wahrscheinlich einfach, wenn ich das so höre, jetzt wenig Sinn.
Ja, also ich glaube, wenn ihr halt sagt, ihr wollt auch irgendwie damit, also erstmal braucht ihr immer das Allerneueste, ne? Vielleicht für manche Bereiche, in denen ihr auch tätig seid und Unternehmen tätig sind, braucht man vielleicht die allerneueste Generation, aber ich glaube, es gibt auch vor allem aufgrund der geringeren technischen Innovation sehr viele Bereiche, wo man super auch ältere Geräte kaufen kann. Was ich irgendwie immer so als klassisches Beispiel immer sage und sehe, wenn ich mir die Behörden angucke, wo jede politische Partei da steht und sagt, wir wollen Kreislaufwirtschaft fördern, wir wollen nachhaltiger werden, wir müssen irgendwie Energie sparen, was auch immer das alles ist. Und die Behörden aber fast alle Neuware kaufen. Und wenn ich jetzt irgendwie immer zurückdenke an meine Behördengänge, wo ich irgendwie dann da eine halbe Stunde saß, weil der Laptop oder der PC nicht funktioniert hat, dann frage ich mich immer, dann kauft das doch auch refurbished. Ich glaube, Geschwindigkeit ist kein Nachteil.
Aber die werden ja sehr lange genutzt. Also ich meine, da wird es ja neu gekauft. Aber
dann sollten die lieber vielleicht mal refurbished kaufen, dass sie dann ein bisschen schneller sind. Aber lustigerweise, der Staat beschäftigt sich damit noch fast gar nicht. Also es ist echt.
Habt ihr denn da kein, ich meine, du machst das sogar sehr relativ viel so an, sag ich jetzt mal, politischer oder Lobbyarbeit. Da bist du doch recht engagiert.
Ja, also Lobbyarbeit klingt immer so negativ, aber es kann ja auch eigentlich in eine positive Richtung führen. Machen wir schon, aber es ist oftmals halt auch immer die Frage, weil ob es läuft über Kommunen, die selber einkaufen, ne? Oder geht es die ganze Wirtschaftsdelegation kauft irgendwie einmal ein für alle. Das heißt, man muss da auch irgendwie erstmal die richtigen Ansprechpartner finden. Und ich glaube, was man halt revolutionieren müsste, sind die Ausschreibungsverfahren, weil die sind halt ausgelegt auf Neuware und nicht zum Beispiel auf das Thema Refurbished-Ware. Und ich glaube, da muss einfach vielleicht mal die Relevanz erhöht werden. Wir versuchen regelmäßig mit den Leuten zu reden, haben vielleicht noch nicht mit den richtigen Leuten gesprochen bisher, also die richtigen erreichen können.
Am Ende muss man einfach mal irgendwie auf einer größeren Bühne so ein, ja, das auch so klar aussprechen vielleicht, oder? Ich meine, wenn du mal bei Herrn Lanz oder so sitzen dürftest und dann irgendwie, weiß ich nicht, so im Luisa Neubauer-Style sagst irgendwie, was sie da machen, das geht doch ganz anders und dann werden auf einmal alle wach. Ja,
ja, wenn du mich da mal zu Lanz packen kannst, dann sage ich das gerne. Das
kann ich leider nicht, aber
ja, nein, gebe ich dir 100% recht. Ich glaube, man muss halt den Druck auch erhöhen, das gebe ich dir recht. Wir versuchen es natürlich auch über allgemein, wir sind Mitglied von ein paar Organisationen auch, die sich auf der europäischen Ebene damit beschäftigen, dass einfach auch vielleicht man das ganze Thema Ausschreibungen für IT-Equipment für Behörden anpasst, selbst wenn man sagt, es muss mindestens eine Anfrage gestellt werden für Refurbished Offering, nicht? Dann kann man halt zumindest sagen, wenn das Angebot schlechter ist, hat dann immer noch die Regierung zu entscheiden, was
das ist
jetzt.
Deswegen nicht der Fall, weil einfach die Prozesse dann darauf nicht, also alles, weil das aus einer anderen Zeit kommt, oder gibt es da auch sachliche Argumente, dass das jetzt aktuell nicht der Fall ist?
Nee, das ist alles eher alte Zeit. Das ist wie, wenn du einige Großunternehmen ansprichst, die kaufen halt der IT-Einkäufer sitzt halt da seit 25 Jahren, der macht es halt jedes Jahr so, wie er es immer gemacht hat. Den zu überzeugen, ist meistens schwer. Unsere Kontakte jetzt, die wir halt haben, wenn wir auf Unternehmen zugehen, geht sehr stark über die CSR-Abteilung, um halt da zu sagen, hey, wie kauft ihr eigentlich euer IT-Equipment ein? Und dann sagt er sich, ich habe keine Ahnung. Und dann guckst du dir mal an und dann melde ich wieder. Und dann schaut er da mal rein und sieht halt, ja, das ist ja Schwachsinn, wir kaufen immer noch Neuware für alle, das ist ja völliger Blödsinn. Und dann sagt der quasi denen, hey, guckt euch das mal an, wir müssen das machen. Und so kommen dann unsere ersten Deals, oder so kamen unsere ersten Deals zustande. Also sehr stark eigentlich eher aus der CSR-Bereich oder sogar von den Geschäftsführern, die ich vielleicht mal auf Konferenzen kennengelernt habe, als jetzt sehr stark von sich aus intrinsisch motiviert, dass die Unternehmen es selber gemacht haben.
Mhm. Für eine Love-Brand habt ihr noch relativ wenig Instagram-Following, finde ich. Also wenn man mal überlegt, was ihr da macht und dass das ja irgendwie auch viele Leute begeistern soll. Ich habe jetzt, glaube ich, 30.000 Follower oder sowas. Das erscheint mir jetzt für eine Firma in der Größe und auch in dem Segment, ne, das ist jetzt ja was, also Elektronikprodukte oder auch jetzt demnächst Klamotten, das, bei 2 Millionen Kunden, warum sind das nur 30.000 Follower?
Ja, vielleicht müssen wir dich nochmal danach, nach dem Gespräch hier nochmal vielleicht noch ein bisschen durchlöchern, was so deine Tricks und Tipps und Tricks sind.
Naja, also da gibt's schon andere Beispiele, wo ich nicht geholfen habe, also oder wo ich kann da gar nicht helfen. Also.
Ja, aber also gebe ich 100% recht, klar, da müssen wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge tun. Ich glaube, wir haben jetzt vor allem historisch in den ersten 2-3 Jahren ging es erstmal darum, dass wir Kunden erreichen können, dass wir Umsätze generieren, dass wir größer werden im Wachstum. Wir haben uns jetzt gerade, hat bei uns jetzt vor ein paar Wochen unser neuer CMO angefangen. Der hat vorher das ganze Branding für Burberry geleitet, dann bei Made.com war der in Barcelona. Das heißt, der hat sehr viel Erfahrung, was Branding vor allem angeht und Marketing. Und natürlich die Idee auch mit ihm jetzt an Bord, nochmal einen absoluten Experten zu holen, der sich damit beschäftigt, wie können wir aus dem Konstrukt, was wir aktuell haben, die Love-Brand werden und da wirklich einfach die Marke als Kategorie definiert auch werden zukünftig.
Mhm. Aber nochmal zurück zu der Frage, gerade machst du dir manchmal so ein bisschen Sorgen, dass wenn man zu stark auf diesem Thema Love-Brand und wir machen die Welt besser und Circular Economy steht und trotzdem irgendwo ein Business ist und for profit, dass das irgendwie sich nicht sozusagen richtig übereinbringen lässt und dass es dann Momente gibt, wo man angreifbar ist und dann sofort zerstört werden kann?
Ich glaube, dass man oder dass jedes Unternehmen angegriffen werden kann am Ende des Tages. Für uns ist es ehrlich gesagt so, dass wir alle Entscheidungen, die wir treffen, haben wir im Hinterkopf die Klimakrise und die Nachhaltigkeit. Das ist für uns ganz wichtig und ich glaube, wir sind da sehr authentisch und transparent, was das Thema angeht und können deshalb zumindest auf alles antworten, was wir an Nachfragen bekommen. Von unserem Geschäftsmodell an sich ist halt der große Vorteil, dass wir kein Ende des Wachstums quasi haben, wodurch wir die Umwelt mehr zerstört würden. Also wenn du jetzt irgendwie deinen Schokoriegel produzierst und brauchst mehr Palmöl, dann musst du irgendwann Regenwald abforsten, um Palmöl irgendwie zu bauen. Ne? Macht einen negativen Impact auf die Umwelt. Bei uns ist es so, wenn wir die zehnfache Menge an Refurbish-Geräten verkaufen und der Kunde dadurch kein Neugerät kauft, reduzieren wir CO2-Emissionen, wir reduzieren Elektroschrott, die Nutzung von Rohstoffen, weil das Produkt wurde ja schon produziert. Das heißt, bei uns ist halt wirtschaftlicher Wachstum steht nicht im Gegensatz zur Nachhaltigkeit, sondern im Einklang. Und meiner Meinung nach ist das Wichtige, dass wir es schaffen, andere Unternehmen genau dasselbe Mindset zu haben, dass halt nachhaltig und Wirtschaftlichkeit zusammenhängen kann und nicht halt irgendwie immer im Gegensatz steht. Weil wenn wir jetzt die globale Wirtschaft betrachten, die wirklich die größten Unternehmen der Welt sind, ist halt keine NGO, ne? Das ist halt alles Wirtschaftsunternehmen. Und ich glaube, wenn wir wirklich den Klimawandel angehen möchten und da oder ihn besiegen wollen, in einer gewissen Art und Weise zumindest in gewissen Grad Entwicklungen bleiben möchten, dann müssen Wirtschaftsunternehmen nachhaltigere Ansätze haben, weil wir können nicht erwarten, dass das von selber funktioniert. Und deshalb ist es auch unser Ansatz bewusst gewesen, keine NGO zu sein, sondern ein Wirtschaftsunternehmen zu sein und voranzugehen als Beispiel dafür, dass man beides machen kann, wirtschaftlich erfolgreich sein kann und trotzdem einen nachhaltigen Impact leisten kann.
Hast du das verfolgt hier mit dem Patagonia-Gründer, der jetzt irgendwie seine Firma am Ende sozusagen eine Stiftung einbringt und diese Stiftung nur noch solche Gedanken passen natürlich nicht zu euch, geht bei euch nicht, weil eure Fonds ja am Ende Geld verdienen müssen. Das heißt, ihr könnt sowas gar nicht machen. Ne?
Ja, also wir als Unternehmen können es nicht. Also wir Gründer, mein Mitgründer und ich, wir sind beide im Spenden, also haben einen Teil unserer Umsätze, die wir generieren würden durch einen zukünftigen Exit zum Beispiel, fließen in einen Nachhaltigkeitsfonds, Founders Pledge heißt das, wo wir auch dann damit, oder wo dann Founders Pledge unter Projekte unterstützt, die halt auch der Umwelt oder dem sozialen Bereich zugute tun. Also das haben wir zum Beispiel uns selber als Gründer verpflichtet, einfach weil wir davon überzeugt sind, dass wir mit dem, was wir tun, unseren Beitrag leisten wollen und das von Anfang an auch dementsprechend fixiert haben.
Und wie viel ist das?
Also ein paar Prozent unserer Einteile geht automatisch dann dahin.
Okay, aber wenn es dann eines Tages zum Exit kommt oder so?
Genau, also wenn nichts da ist, dann kann man schwer was spenden.
Ja, ja.
aber
dann auch sofort. Also
aber unabhängig davon, es ist ein prozentualer Wert, das heißt unabhängig davon, wie groß es ist, ist es immer ein prozentualer Wert. Also umso erfolgreicher unsere Firma werden würde, umso erfolgreicher ein zukünftiger Exit sein würde, umso mehr würde an diesen...
Aber 20-30% oder sowas?
Also von unseren Anteilen
ja,
uns jetzt?
Ja.
Ja, genau, ungefähr, ja.
Mhm. Okay, krass. Also kann man euch ja nur wünschen, irgendwie, dass es echt gut läuft. Klingt irgendwie vernünftig. Und ja, ich habe das Gefühl, es ist ja noch, Investoren haben ja noch Geld. Wahrscheinlich sind ja sehr viele Fonds unterwegs und suchen ja nach Modellen, ne, da sie noch Geld aus den guten Jahren haben. Jetzt aber Respekt haben, das zu investieren in Firmen, die keinen Rückenwind haben. Aber hier ist der Rückenwind. Also ihr könntet auch noch wahrscheinlich eine ganz gute Runde machen. Ne?
Ich glaube, dass man sicherlich auch jetzt aktuell betrachten muss, wie viel Geld braucht man wirklich überhaupt? Das macht auch Sinn zu sammeln, muss man auch mal realistischerweise betrachten. Ich glaube, vor einem Dreivierteljahr war es umso mehr Geld, umso besser, umso mehr kann man damit machen. Aber da der Fokus ja auch immer mehr auf Profitabilität ist und richtig zu wachsen, nachhaltig zu wachsen, ist ja auch die Frage, würde es uns als Unternehmen jetzt was bringen, wenn wir, keine Ahnung, 100, 200 Millionen jetzt auf einmal hätten? Könnten wir das überhaupt sinnvoll investieren? Also es ist immer eine Definitionsfrage, aber ich glaube halt, wenn man sagt, man möchte nachhaltig wachsen, sollten wir kein Geld rausschmeißen für irgendwie zigtausend Kunden oder Fernsehkampagnen, die unprofitabel wären für uns. Das heißt, was ich auch wieder noch angesprochen habe, wir sind nicht unbedingt der Notwendigkeit, Funding zu sammeln. Wenn es Sinn macht, dann würden wir es machen, weil wir auch noch deutlich in Europa weiter aktiv werden. Aber da müssen halt die Konditionen stimmen und muss für uns halt auch ein richtiger Partner sein, der mit uns gemeinsam diesen Weg gehen möchte. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt uns irgendwie die dreifache Menge an Funding von der letzten Runde irgendwie erhöhen wollen. Das macht für uns gar keinen Sinn.
Wie viel Prozent in der Firma gehören dir denn noch?
Uns Gründern gehört noch ein bisschen mehr als ein Drittel.
Okay, das ist schon eigentlich für eine Firma, die jetzt schon, sagen wir mal, in der alten Welt, wie gesagt, vor ein paar Monaten noch wahrscheinlich Unicorn wäre, kann man glaube ich sagen. Das ist natürlich schon ganz gut, wenn man dann zu dritt noch ein Drittel hält. Aber jetzt ist es halt ein bisschen weniger, aber ist immer noch sehr viel Geld. Ne?
Also für uns ist es natürlich auch wichtig, dass wir einfach dementsprechend noch die Entscheidungen der Firma auch mittreffen können. Natürlich hast du Investoren dabei, die auch ihr Wort mitsprechen. Aber auch in der Auswahl unserer Partner war es auch wichtig, halt, dass wir wirklich Leute finden, die auch an uns als Gründungsteam glauben. Wir haben natürlich jetzt ein paar sehr coole C-Level-Kollegen reingeholt, einen neuen CFO und CMO, den ich vorhin kurz erwähnt habe, die uns unterstützen mit sehr viel Erfahrung. Aber wir wollen halt auch nicht, dass der Grundgedanke der Gründung, nämlich dass wir wirklich ein Unternehmen mit Impact leisten wollen, um unseren Beitrag zu leisten für eine bessere Welt, dass der verwässert wird, weil unsere Investoren irgendwie morgen das Ding 180 Grad drehen wollen. Und da sind wir zum einen durch unsere Auswahl an Investoren in der Lage, weiter das zu tun, als natürlich auch, dass wir immer noch einen relativ relevanten Anteil an der Firma selber als Gründerteam tragen, um auch diese Entscheidungen treffen zu können und auch selber sehen zu können, in welche Richtung das Unternehmen sich weiterentwickelt.
Ja, okay. Bin ich mal gespannt, was da in den nächsten Jahren mal rauskommt. Aber ich finde es irgendwie eine coole Motivation und irgendwie super Nische gefunden, wobei das so funktioniert. Es gibt ja Bereiche, da ist es sehr, sehr schwer. Aber auch so, wie ihr es macht, dass bei Fashion auch diese ganze problematischen Sachen, also die Ankauf, sagen wir in der Fashion-Bereich sowas zu machen, ist, glaube ich, nicht so einfach wie mit Elektronik. Da ist, glaube ich, dieses Kuratieren von Firmen, die es schon gibt und einfach nur verkaufen oder denen eine Plattform zu bieten, einfach, also irgendwie finde ich das irgendwie ganz, ganz nachvollziehbar. Aber ich weiß auch nicht viel davon. Ich stelle jetzt ein paar Fragen und denke, okay, ja, aber klingt eigentlich ganz gut.
Ja, also unser Long-Term-Vision ist eigentlich, dass wir wirklich die Plattform für nachhaltigen Konsum werden. Also gar nicht jetzt irgendwie nur auf Elektronik und Fashion bleiben, sondern eigentlich auch wirklich überlegen,
wie können wir
eigentlich alle Produkte, die wir konsumieren, eine nachhaltige Alternative bieten. Im Elektronikbereich ist es zum Beispiel Refurbishment, im Fashion-Bereich kann es sein nachhaltige Mode, auch zum Beispiel aus recycelten Materialien. Kann es natürlich aber auch in ganz viele andere Bereiche geben, wo es ja auch schon nachhaltige Alternativen gibt. Ich meine, es gibt ja von der von der Bambus-Zahnbürste jetzt beispielsweise, ne, bis sonst irgendwelche Produkte. Und eigentlich jetzt sehr plakativ gesagt, irgendwie das grüne Amazon in irgendeiner Art und Weise
zu werden. Jetzt haben wir es. Okay, das ist das Schlagwort. Wir bauen das grüne Amazon, ja.
Einfach halt, weil ich glaube, das fehlt halt. Ne? Du hast halt irgendwie, wenn du sagst, du willst nachhaltig irgendwie einkaufen, dann gibt es diese Nischenmärkte, die machen irgendwo einen speziellen Bereich. Aber was halt irgendwie fehlt ist, ja, geh doch auf die Plattform, da findest du eigentlich die Riesenauswahl und alles ist kuratiert, wie du sagst, nachhaltig und transparent und verifiziert. Und das, was du da kaufst, ist wirklich nachhaltig. Und genau das wollen wir erreichen. Und das ist unser Long-Term-Ziel. Und,
ja. Eigentlich erstaunlich, dass es noch niemanden so gibt, ne?
Der
das so
jetzt macht. Ja schon.
Ja, okay, aber abseits von, es fallen mir jetzt nicht so viele Firmen ein, dieses Green Amazon. Ich meine, Amazon werden zu wollen, ist natürlich auch irgendwie ziemlich größenwahnsinnig auf den ersten Blick, aber.
Das ist auch plakativ ausgedrückt.
Ja.
Aber ja, aber in die Richtung soll es gehen und ich glaube, dass mit den Trends, die wir vorhin auch irgendwie kurz erwähnt haben, ein paar Mal, da der große Bedarf da ist und da glauben wir halt, dass wir mit den Elektronikprodukten einen guten Kern gebildet haben, aber jetzt natürlich die große Herausforderung, die es immer ist. Ich meine, du hast ja hier auch zig Leute sitzen gehabt, die irgendwie in sehr einzelnen Verticals, ob es nur Fashion ist oder was auch immer mal tätig sind, da halt über die Bereiche selbst groß zu werden und überall einen wesentlichen Anteil im Markt zu haben, ist natürlich eine große Challenge, Herausforderung, mit der wir uns aber halt jetzt als Beispiel mit dem Fashion-Start zum Beispiel mal angefangen haben zu beschäftigen und also zukünftig weiter ausrollen wollen.
Vielleicht ist es auch gar nicht so größenwahnsinnig, wie man meint, das grüne Amazon bauen zu wollen, wenn man da irgendwie eine starke Kategorie hat. Also der Kollege hatte damals Bücher, hat gut funktioniert. Ihr habt jetzt irgendwie Elektronik. Ich wünsche euch, dass es klappt. Danke, dass du rumgekommen bist.
Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke. Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Der nun folgende Hinweis liegt mir persönlich mehr am Herzen als so manch anderer Hinweis hier. Ganz einfach, weil es um die Europawahl geht am 9. Juni. Erstmalig dürfen auch 16- und 17-jährige Menschen da mitwählen und die Zukunft Europas mitgestalten. Und ich glaube, es ist einfach wahnsinnig wichtig, gerade in dieser krisengeplagten, globalisierten Zeit, dass man ein Gegengewicht hat zu den verschiedenen anderen Mächten auf der Welt. Und zwar am Ende wirtschaftlich, politisch, vielleicht sogar militärisch. Es geht darum, Europa mitzugestalten. Dazu kommt, dass Europa uns einfach wahnsinnig viele Annehmlichkeiten verschafft hat in den letzten Jahren. Sei es nur das problemlose Reisen, den Euro oder das Datenroaming ohne Gebühren. Europa ist trotz aller Kritik einfach der richtige Weg. Und das sieht auch die Hamburger Senatskanzlei so, die diesen Hinweis hier unterstützt, die aber auch verschiedene andere Aktionen unterstützt, die dafür gesorgt haben, dass verschiedene Hamburger Berufsschüler Wahlwerbespots drehen. Diese Menschen werden übrigens auch im Festival präsent sein und dort so EU-Hoodies tragen, soll ich hier explizit erwähnen. Aber es gibt den ganzen Mai über in Hamburg auch die sogenannten Europawochen, einfach um Menschen zu animieren, im Juni wählen zu gehen, am 9. Juni konkret. Ich werde es hier bei uns in der Firma auch versuchen hinzubekommen, alle dazu zu animieren. Es macht einfach total viel Sinn. Mehr Informationen, wenn überhaupt nötig, findet ihr unter hamburg.de/Europawochen oder in den Shownotes dieses Podcasts. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.